Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Mach die Gitarre aus. Ich habe keinen Respekt für Gitarren.
Aber hast du Respekt für Bass?
Nein. Bassleute sind nur die Leute, die es nicht zum Gitarrenspieler gebracht haben.
Entschuldigung, was?
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffhangers, dem ersten und besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Bis jetzt.
Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin euer Gastgeber, Henny.
Ich bin Eiko. Hallo.
Ich bin Joah Hill.
Joah Hill?
Joah.
Joah?
John Hill?
Das war Epi, der den Namen vergeigt hat. Wir sprechen heute über die Joe Hill-Verfilmung Horns mit Leon, der sich gegen unseren Willen eingeladen hat. Hallo Leon, herzlich willkommen.
Hallo Leon.
Hallo.
Hey Leon.
Willkommen zurück zu meinem Podcast. Radcliffe. Ich bin Leon von Cinemuse Productions. Schön, dass ich wieder dabei bin.
Nutz, um das mal klarzustellen, in unserem Podcast zu Young Doctors Notebook Staffel 2, wo du das erste Mal unser Gast warst. Vielen Dank dafür nochmal. Es hat uns sehr gefreut.
Sehr gerne.
Hast du dich am Ende selber zur Folge für Horns eingeladen. Und jetzt hast du aber gesagt, du kannst dich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Und wir waren damals total panisch, weil du uns on air quasi gezwungen hast, dir zuzusagen.
Was?
Es ist halt leider, du kannst es halt nachhören, ne?
Ja. Okay, kann jemand von euch den Soundbite jetzt bitte reinspielen, damit ich...
Okay.
Radcliffe Hangers Podcast, Episode 19, Minute 118.
Leon, hast du Lust nochmal mitzumachen?
Also jetzt so on air, wenn ich mich für etwas einschleichen kann, dann würde ich mich jetzt sofort für Horns oder BoJack Horseman reinschleichen.
Okay.
Ganz schön anstrengend.
Ja,
das war ganz schön anstrengend, das nachzugucken.
Genau, Leon, willst du noch kurz was zu
Leon.
Gerne.
Willst du noch kurz was zu den Cinememes sagen, für die Zuhörer, die die letzte Folge mit dir nicht gehört haben?
Die Cinememes, wir sind so ein kleines Trupp an Freunden und wir machen quasi hin und wieder mal Kurzfilme. Dieses Jahr haben wir das leider nicht geschafft aus offensichtlichen Umständen und ansonsten machen wir eigentlich nicht so viel, aber ihr könnt uns gerne auf @cinememes_productions folgen auf Instagram und vielleicht passiert da demnächst was. Vielleicht gibt's da was auf die Ohren. Man weiß es noch nicht genau.
Oh,
das klingt sehr gut.
Das klingt sehr gut.
Mikey Cinememes.
Das Ich weiß noch, da waren wir nur zu dritt und wir waren irgendwie im Kino und Kim konnte nicht, einer unserer Freunde. Und deswegen haben Thorsten und ich zusammen quasi uns für einen Namen entschieden. Und wir hatten mehrere zur Auswahl, unter anderem auch Dumpster Hunter Productions. Den fanden wir sehr gut, aber haben uns dann für Cinememes entschieden, weil das einfach so gut von der Zunge geht und auch nicht einfach zu verwechseln ist mit einer Cornflakes-Marke.
Habe ich mal die Geschichte erzählt, wie unsere Band sich fast Retarded Chewbacca genannt hätte?
Ja, genau.
Letzten Folge. Jetzt
war das genau also, diese Stelle?
Vielleicht auch einfach jetzt weiter. Also,
aber ich finde es sehr süß, weil wenn nämlich Leute Epi fragen, was Zebra-Papagei ist, dann, also unsere Filmgruppe, dann sagt er immer, wir sind ein Künstlerkollektiv. Und ich finde es sehr sympathisch, dass du sagst, ihr seid ein Freundekollektiv.
Ja,
das ist der Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
Ich mache da keine falschen Erwartungen.
Und ihr habt natürlich auch den Foreshadowing-Kurzfilm zu Corona-Pandemie gemacht.
Ja, mit dem Double-Dippen.
Mit dem Double Dippen, genau. Es gibt einen wirklich, wirklich, wirklich großartigen Kurzfilm, den wir letztes Mal auch schon empfohlen haben, den wir euch gerne allen wieder richtig, richtig nah ans Herz legen wollen. Eigentlich so nah, dass wir alle in eure Brustkörbe hineinfassen müssten, was wir natürlich gerne tun, hiermit auditiv. Gerd Gummischuh auf YouTube. Don't double dip and drive, kann man
sagen. Du hast es jetzt aber wirklich so, Eiko, also vielleicht sollten wir Gäste doch nicht zweimal einladen. Du sagst ja quasi wirklich jetzt alles doppelt, was wir letztes Mal gesagt haben.
Nein, dass das zur Corona-Pandemie passt, habe ich nicht gesagt. Das ist mir erst gestern eingefallen. Ja.
Aber wisst ihr, was noch doppelt ist? Die zwei Hörner, die Daniel Radcliffe im Film Horns trägt, um den es heute geht. Dan spielt nämlich, und ich musste mir den Namen aufschreiben, weil es ein großartiger Rollenname ist, Ignatius Ick Parrish, Ick ist der Kurzname oder Iggy, ein 26 Jahre alter DJ, der des Mordes und der Vergewaltigung an seiner Ex-Freundin Maren, gespielt von Juno Temple, angeklagt wird. Und nachdem er in einer Nacht auf... Der nächste Satz ist ein bisschen schwer, den kontextmäßig zu erklären. Nachdem Daniel Radcliffe auf eine Marienstatue gepinkelt hat, wachsen ihm in diesem Film Hörner. an so einem Schrein für die Tote. Da stehen sehr viele Blumen und eine Marienstatue und er zertritt die und pinkelt da drauf und verflucht Gott. Und dann wachsen ihm Hörner und auf einmal erzählen ihm die Leute alle ihre düstersten Geheimnisse und er nutzt das, um herauszufinden, wer der Mörder seiner Freundin ist. Das Ganze basiert auf einem Roman von Joe Hill, über den wir gleich sicher noch was sagen werden. Joe Hill ist der Sohn von Stephen King, so ein bisschen fühlt sich das Ganze auch wie eine Stephen King-Geschichte an.
Das ist echt der Sohn von dem?
Ja, der heißt Joe Hillstrom King und Joe Hill ist der Künstlername. Damit man ihn, also er wollte ursprünglich, dass die Leute nicht wissen, dass er der Sohn ist, aber es ist recht früh in seiner literarischen Karriere rausgekommen.
Also ich habe mir heute mal wieder alle Podcasts angehört, die es auf Spotify zu Horns gibt und in jedem einzelnen wurde auch erwähnt, dass es der Sohn von Stephen King ist. Es wäre auch fast schon cool gewesen, wenn wir der Einzige gewesen wären, der es nicht erwähnt, aber
Dafür müsste das Ganze aber dann nicht so sehr wie eine Stephen King-Geschichte wirken, damit man das nicht erwähnt. Also der Film ist so ein bisschen ein Whodunit, wo in der Gegenwart Dan halt mit seinen neuen Hörnerkräften versucht, den Killer zu finden. Und ja, es gibt quasi zwei Verdächtige im ganzen Film. Es gibt nicht so viele, die es gewesen sein könnten. Entweder sein Kindheitsfreund Lee, gespielt von Max Minghella, oder sein drogensüchtiger Musikerbruder Terry, gespielt von Joe Anderson. Und was man noch erwähnen sollte, weswegen auch der Stephen King-Vergleich, so ein bisschen Drittel des Films, ich würde sagen zwei Drittel des Films sind dieser Whodunit, dieser etwas übernatürliche, und ein Drittel sind dann Flashbacks in die Kindheit. Das Ganze spielt in New Hampshire, in einer amerikanischen Kleinstadt, also wirklich typische Stephen King-Sachen, Kinderfreundschaften, die bis ins Erwachsenenalter reichen und wo das dann irgendwie tödlich wird. Es lässt grüßen. Und ja, ich kann vielleicht zu Beginn sagen, es ist ein Film, den ich mag, von dem ich mir wünschen würde, dass ich ihn mehr mögen würde. Stelle ich mal ganz provokant in den Raum. Leon, du hast dir den Film ja ausgesucht, weil du letztes Mal gesagt hast, du magst ihn sehr gerne.
Ich bin kein Experte, aber ich mag Horns sehr gerne.
Ich habe den.
ist das dazu, immer noch so?
Ich muss dazu auch sagen, ich habe den geguckt, als der rausgekommen ist.
Wann war das?
2014.
Und ich glaube, da war ich ein bisschen. Habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, da war ich ein bisschen edgy. So. Ich glaube, da.
Warst du dann mit auf Krawall gebürstet?
Ja, ich glaube, ich mochte einfach gerne so dieses. Also ich bin jetzt sehr, sehr krass in meiner Wortwahl, so Pseudo-Intellektuelle, so dieses, wow, das ist so ein cooles Storytelling-Device, darum ist das jetzt ein cooler Film. So. Also ich mag den Film tatsächlich noch, aber
Ja, deswegen mochten wir doch 500 Days of Summer.
Ich glaube, wir waren
alle schon mal immer dran. Noch. Ich habe noch ein Hühnchen mit euch zu rupfen, weil 500 Days of Summer ist vielleicht overrated, aber der ist nicht so schlimm, wie es aussehen lässt. Ich mag 500 Days of Summer tatsächlich ganz gerne.
Ich würde es tatsächlich auch in die gleiche Kategorie wie diesen Film packen, aber da können wir später zukommen.
Das ist in die gleiche Kategorie. Geil, ich bin gespannt.
Hey, du hast doch beim letzten Mal schon gesagt, dass die F-Word eigentlich genauso ist wie 500 Days of Summer. Du kannst nicht jetzt jeden Film mit dem vergleichen.
Dieser Film ist genau wie 500 Days of Summer. Genau wie in dem Film geht es um dunkle menschliche Abgründe, einen Mord und einen Sommer. Es ist fast das Gleiche. Vielleicht ein bisschen zum Kontext. Das ist der zweite Daniel Radcliffe-Film, der 2014 in die Kinos kommt. Genau wie The F-Word lief er 2013 schon auf einigen Festivals. Das hier ist aus vielen Gründen ein wichtiger Film für Daniel Radcliffes Karriere. Erst einmal ist es die letzte Literaturverfilmung. Da hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen, aber das hier ist wirklich, das beendet seinen 15-jährigen Run, wo er wirklich fast nur Literaturverfilmungen gemacht hat. Es ist wieder ein Flop im Kino. 3,9 Millionen hat es eingebracht. Zum Budget konnte ich leider nichts finden, aber das ist halb so viel wie The F-Word. Aber ich glaube, das hier ist der Film, wo eine neue Phase in Daniels Karriere beginnt, wo er es wirklich zu seiner Marke macht. Ich mache jetzt seltsame Rollen. Ich mache jetzt besondere, außergewöhnliche, herausragende Rollen. Ich mache nicht nur Indie-Filme. Ich spiele die Filme, in denen ich Hörner trage oder eine furzende Leiche bin oder Pistolen an den Händen habe. Und das ist ja quasi die Richtung, die Dance-Karriere, wonach er, am bekanntesten ist er für Harry Potter, aber am zweitbekanntesten ist er mittlerweile dafür, dass er solche Rollen annimmt, dass das seine Brand ist, seine Marke. Und der Film ist aber, glaube ich, auch einer, den tatsächlich mal wieder Leute gesehen haben, auch wenn er im Kino gefloppt ist, weil ich habe heute mal bei unseren Zuhörern rumgefragt und ich habe das sporadisch mal bei den Filmen, die wir besprochen haben, immer gemacht. Die meisten hatte wirklich immer nur ein kleiner Teil unserer Follower bei Instagram gesehen. Diesen Film hatten fast alle gesehen und deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Sie haben ihn aber nicht im Kino gesehen, sondern auf Streaming-Plattformen, auf DVD, auf Blu-ray oder sonst irgendwie zu Hause. Und ich glaube, dieser Film, ich kann es nicht belegen, weil es ja für Streaming keine wirklich verlässlichen Zahlen gibt, ist so ein kleiner Streaming-Kultfilm. Also das ist so mit einer der Daniel Radcliffe-Filme, den die Leute gesehen haben. Das habe ich auch immer so das Gefühl, wenn ich mit Leuten über Daniel Radcliffe spreche, mit denen ich nicht einen Podcast aufnehme. Die Filme, die sie gesehen haben, sind entweder Horns oder Swiss Army Man. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt.
Das war, glaube ich, tatsächlich mein zweiter Film nach Kill Your Darlings.
Mhm. Was ja schon, also dass du Kill Your Darlings gesehen hast, war ja schon ungewöhnlich.
Aber ich weiß auch noch, dass der Trailer damals, als der rauskam, auf jeden Fall so ein Ding war. Und ich den auch ein, zwei Mal geguckt habe. Und ich glaube, dass man schon so dachte, oha, krass, okay, das kommt jetzt. Das hat irgendwie mehr die Runde gemacht als Woman in Black oder Kill Your Darlings. Ja. In meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Ja, und ich finde es auch einfach wahnsinnig spannend, muss ich an der Stelle einmal sagen, dass er, ich hatte das nochmal nachgeschaut, produktionsmäßig direkt im Anschluss nach The F-Word diesen Film gemacht hat. Also die Dreharbeiten von The F-Word waren im August 2012, Mitte August bis Ende September und ab Oktober hat er dann diesen Film gedreht. Also von einer romantischen Komödie, wo er einen charmanten einen Typen spielt, der erst ein bisschen Unglück in der Liebe hat, direkt zu einem Typen, dem Hörner wachsen, in einem Horrorfilm. Das ist schon eine krasse Wandlungsfähigkeit.
Ja, das Interessante an der ganzen Sache ist ja auch, dass Daniel Radcliffe ja gar nicht erst die Hauptrolle spielen sollte.
Ja, sondern Shia LaBeouf, ne?
Shia LaBeouf, Ja, also wenn ich beide Schauspieler jetzt in dem Gegenwartswissen vergleichen würde, dann würde ich, glaube ich, auch eher sagen, dass das zu Shia LaBeouf mehr passt als zu Daniel Radcliffe.
Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum den so viele Leute gesehen haben. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Film, für den du ins Kino gehst, aber wenn du irgendwie auf Netflix am Rumscrollen bist oder auf Amazon Prime und dann siehst du Daniel Radcliffe mit Hörnern, hältst du vielleicht mal an und guckst dir den an. Der Film hat übrigens auf Amazon über 1000 Bewertungen, was ein Vielfaches von dem ist, was die letzten Filme waren, die wir hatten, die wir besprochen hatten. Ich meine, Kill Your Darlings hat irgendwie ein paar hundert vielleicht.
Es ist ja auch so krass, weil auf Amazon von den Nutzerbewertungen hat er 4,5 Sterne im Durchschnitt und sonst überall, bei Rotten Tomatoes, IMDb, was auch immer, ist der mehr so, ja, dass er so eher so durchschnittlich bewertet wurde.
Ja, auf Rotten Tomatoes sogar unterdurchschnittlich. Da ist er bei 41%, meine ich, sogar fast bei beiden irgendwie im 40%er-Bereich.
Was?
Ja.
Traurig.
Also ich kann auf jeden Fall schon mal vorweg schicken, ich hatte diese Woche wirklich, wirklich viel, viel zu tun und wenig Schlaf. Und dann habe ich gestern Nacht, Abend noch gedacht, oh, ich muss den jetzt aber wirklich gucken. Es wäre nicht gut, den direkt vor dem Podcast zu gucken. Und dann habe ich ihn gestern Abend noch angemacht. Ich war aber total müde. Ich dachte, eventuell schaffe ich nur die Hälfte. Aber der Film hat mich so gefesselt, dass ich ihn tatsächlich dann doch komplett in einem Stück durchgeschaut habe. Und ich war wirklich, wirklich, wirklich krass müde. Also es hat einiges zu bedeuten. Er hat mich sehr in den Bann gezogen und ich habe doch komplett vergessen, dass ich eigentlich müde war und schlafen müsste.
Ich finde, es ist ein Film auch mit einem sehr starken Start. Meiner Meinung nach lässt er später dann doch ziemlich nach. Aber da können wir vielleicht gerade direkt drüber sprechen. Ich würde nämlich sagen, wenn man den Film in Teile einteilt, so die erste halbe Stunde ist der stärkste Teil des Films. Wo man sehr, sehr schnell, sehr effizient diese Situation eingeführt wird. Die tote Freundin, Daniel Radcliffe wird im Dorf so gehasst, dass Leute vor seinem Haus demonstrieren und ihm Reporter überall hin folgen und ihm immer schreien, immer anschreien, ob er nicht den Mord gestehen möchte. Und dann die besagte Pissszene, nach der er die Kräfte kriegt. Und dann probiert er die Kräfte an so ein paar Menschen aus. Erstmal unfreiwillig und dann freiwilliger, gezielter und lernt so seine Kräfte kennen.
Ja, wir können ja da einmal ins Detail gehen vielleicht.
Ja,
geh ins Detail. Ganz am Anfang fängt es schon so genial an mit diesem Kamerashot durch die Decke.
Mhm.
Das ist schon so geil.
Jo, beschreib
mal. Finde es, also die Kamera fährt, wo fängt sie nochmal an?
Es geht los mit dem Flashback von Daniel und Maren, gespielt von Juno Temple, die in einem Wald liegen und sich lieb haben.
Und die Kamera fährt also langsam runter, nachdem sie erst von oben auf die beiden geschaut hat. Und dann geht sie halt durch den Boden. Man sieht so Waldboden und so
ganz viel Farn. Und Waldbett, so. Ja, genau.
Und dann geht sie durch den Boden und als würde quasi, als würde es, wäre das so eine Wand quasi, fährt die Kamera dann auf der anderen Seite runter. Das ist aber der Fußboden, auf dem Daniel Radcliffe drauf liegt. Und wir sehen ihn quasi, als würde er an der Decke liegen. Und da merkt man schon, also es startet schon, man merkt gleich hier irgendwie, hier stimmt doch was nicht. Und dann dreht sich das langsam rum und er dreht sich, also er steht so synchron damit auf. Und ich finde, das fängt einfach gleich so ästhetisch an und so interessant gemacht, dass man gleich weiß, okay, hier passiert gleich was Verrücktes.
Und er liegt da alleine und hat eine Alkoholflasche neben sich und man hat schon, okay, wir hatten diesen sehr idyllischen Anfang, jetzt ist irgendwas passiert. Und ja, also innerhalb von 7 Minuten, meine ich, wird quasi dieser Mordstatus quo sehr effizient und sehr ansprechend eingeführt tatsächlich.
Mhm. Genau, er geht dann ja in eine Bar.
Und Claire ist auch so noch dieser, Entschuldigung, aber dieser geile Shot, wo er den Zigarettenanzünder anmacht.
Und das ist dann der Title-Screen. Das ist
ja sehr so cool. Geil.
Ja.
Aber das lässt nach, finde ich, oder? Das ist am Anfang und dann hört es auf.
Ich finde, das kommt immer mal wieder, aber ist schon stärker am Anfang auf jeden Fall.
Ja. Du wolltest was zu Glenna sagen. Glenna ist
richtig,
auch ein interessanter Charakter,
sagen,
den ich noch nicht erwähnt hatte.
Genau, ich wollte was sagen zu der Szene, in der dann seine Fähigkeiten eigentlich erst zutage treten, denn er ist, warum ist er nochmal in der Bar? Das ist ja so eine Folge, warum ist er nochmal in der Bar?
Er möchte sich betrinken.
Ja, aber was die Leute das? Wollen ihn nicht.
Außer Glenna. Glenna arbeitet in der Bar und die beiden sind Freunde von früher. Und ja, wie das dazu kommt, er wacht auf am nächsten Morgen und neben ihm liegt Glenna. Und wir
naja, sehen, nicht ganz, ne? Ja, nach dieser Pissszene. Also erstmal kommt ja noch diese Pissszene dazwischen. Sie rettet ihn ja quasi, holt ihn da aus dem Wald raus. Und er ist alleine in dem Baumhaus und guckt halt von oben zu. Und wie auch der Vater von Marin noch spricht. Und wenn die dann alle weggehen, geht er runter, ist total betrunken und pisst dann irgendwie da drauf, irgendwie so aus Frust so ein bisschen. Mhm. Und Glenna kommt dann her und nimmt ihn quasi mit zu sich nach Hause.
Zu der Stelle, für mich als Zuschauer, er wird des Mordes verdächtigt, auf einmal pisst er da auf das Grab. Denke ich, als Unschuldiger ist das was man vielleicht vermeiden sollte, wenn das jemand sehen könnte der schlechte Gedanken kriegen.
Ich glaube, in der Szene ging es darum, dass da alle so auf den Glauben beharrt haben.
Genau.
Und dass er dann extra noch gesagt hat, ja, sie war immer so christlich, sie hat sogar ein Kreuz getragen die ganze Zeit.
Genau, und das sagt er direkt danach und dann macht es Sinn. Und in der Szene, finde ich, funktioniert das. Aber später im Film ist es so, dass er Leute anfährt, quasi, die ihm dann aber erst nachdem er sie angegriffen hat, die immer die Information geben, die seinen Angriff rechtfertigen würden. Ich fand, das zog sich so ein bisschen durch den Film. Aber in der Szene ist das überhaupt kein Problem. Da deutet sich das, wie gesagt, nur an.
Okay, also Glenna nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Er ist total besoffen und dann wacht er morgens auf.
Genau, und wir sehen sofort im ersten Shot auf seinen Kopf. Irgendwas ist komisch an seiner Stirn. Mhm. Und er steht auf, geht zum Spiegel und da passiert es. Es stößt was durch seine Kopfhaut. Und da fangen tatsächlich an, diese Hörner zu wachsen. Er kann es natürlich nicht fassen. Er geht sofort zu Glenna, die auch gerade aufgewacht ist. Und dann kommt diese Donut-Szene.
Beschreib die Donut-Szene.
Ja, ich wollte gerade schwungvoll zu euch überleiten, dass einer übernimmt.
Hörnerwachs-Szene fand ich schon wieder so gut. Mhm. Ich fand die ganze Szene so geil. Also dieses, er wacht auf und ihm wachsen Hörner halt. Und ich finde, er bringt diese Skurrilität einfach so gut rüber.
Gut, gerade in der Szene, die jetzt kommt, weil dann geht's halt los. Er merkt halt erst nicht, dass Glenna ihm geheime, also ihre tiefen Wünsche sagt irgendwie. Mhm. Er fragt, was willst du machen? Und sie sagt, oder nee, Quatsch, sie fragt ihn, darf ich diesen Donut essen? Ich möchte alle Donuts essen, um fett zu werden. Und er ist erstmal einfach völlig verwirrt von der Situation und merkt halt erst 2-3 Personen später, warum die Leute so auf ihn reagieren und die Leute sind auch alle sehr, sehr ruhig, wenn sie die Hörner sehen, was ihn auch erst völlig verwirrt. Und sie sagt ihm dann halt, sie sieht sich als Trash, weil die Leute halt immer mit ihr schlafen, aber sie quasi nur so als, wie soll man das nett formulieren, als White Trash, mit dem man schlafen kann, wenn man mal gerade down ist, sehen. Inklusive Daniels Charakter. Und dann fragt sie ihn, ob sie alle Donuts essen kann. Und er sagt ja. Er sagt pick out. Und dann frisst sie die Donuts wie so ein Schwein. Und mampft dann in so einer großen Donutpackung rum. Ja.
Ja.
Kriegt ihr gerade auch dieses Videosignal von Leon?
Ein was?
Dieses Video. Leon, tut das nicht. Merkst du das an deiner Stirn? Tut das nicht weh? Die Hörner, die dir gerade wachsen?
Leon?
Leon, mach mal dein Video aus.
Leon?
Was ist...
Leon, ich dachte,
wo
wäre ein Bit, aber...
Wo hast du diese Hörner her? Ich habe gerade irgendwie so den Drang, dir meine tiefsten Geheimnisse zu erzählen.
Ich bin gerade nackt.
Leon, ich bin bei der... als wir in Radcliffe Hangers Podcast die 4. Harry Potter Folge aufgenommen haben, die 3,5 Stunden ging, bin ich eingeschlafen währenddessen.
Ich bin noch wach. Ich wollte nämlich gerade, ich will euch nicht unterbrechen, weil ich das Gefühl letztes Mal so aufgemacht habe.
Ich habe meine Hose ausgezogen, Leon.
Okay, sehr gut. Dann
Leon, zieh auch dein manchmal,
T-Shirt bitte aus.
Es ist ein bisschen peinlich, mir das zuzugeben. Manchmal mag ich Eikos Wortspiele.
Dann solltest du immer sehr laut darüber lachen. Was ich wollte doch was sagen gerade. Ich wollte erwähnen, dass ich es sehr witzig fand, dass soll ich das nochmal clean sagen, damit ihr den ganzen Müll rausschneiden könnt?
Ich weiß nicht, was du mit Müll meinst, Leon. Du kannst nie Müll sagen. Ich hoffe, du gehst mit dieser Verantwortung, dass wir dir nur noch die Wahrheit sagen können, sehr verantwortlich um.
Natürlich. Was ich noch erwähnen wollte für die Szene ist, dass ich es sehr witzig finde, dass Glenna Tom and Jerry guckt. Und zwar eine Szene, wo, wie heißt nochmal der Hund? Bei Tom and Jerry? Der Pitbull ist das, glaube ich. Tom?
Jerry?
Wenn du da... der Hund bei... Auf jeden Fall ist Tom in der Hölle und wird halt von diesem Hund im Teufelskostüm mit einem Dreizack gepiekst, was sehr deep ist und sehr schlau, weil Daniel Radcliffe verwandelt sich langsam in den Teufel. Ich weiß, dass es euch wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil es sehr subtil war.
Nee, es ist mir vor allem nicht aufgefallen, weil ich die ganze Zeit auf deine Hörner starren muss. Das ich find's gut, wie du da einfach drüber hinweggehen kannst.
Ich weiß nicht, wie ich auf das so merkwürdig bitte. Ich komme nicht drauf klar, sorry.
Ja. Gut. Leon, ich muss noch was gestehen, das war meine Idee.
Habt ihr das vorher abgesprochen? Ist das Rache?
Ich weiß nicht, was du mit abgesprochen meinst. Aber wenn, dann müsstest du jetzt sagen, dass wir zum Film wieder übergehen müssen, Leon, weil wir ja quasi in deinem Bann gerade stehen und...
Ja, lass doch bitte weiter über...
Lass uns doch einmal die Hörner absägen Film, vielleicht von Leon.
Okay, über den Film.
Das ist ja dann wieder die Kapuze auf, Leon. Was oder mach das Video aus.
Genau. Eine Sache möchte ich noch sehr gerne sagen, dass ich Daniels Outfit sehr, sehr gut finde.
Das Outfit ist so gut.
Das ist super iconic irgendwie. Diese Lederjacke und der gelbe Hoodie und der Drei-Tage-Bart.
Weiße Schuhe hat er auch an, die eventuell für seine grundsätzliche Unschuld sprechen.
Oh. Man muss auch sagen, Daniel Radcliffe ist ein sehr attraktiver Mann.
Ja, wirklich. Genau wie du,
ich weiß nicht warum, aber die Hörner machen das nicht schlimmer. Die machen das meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser. Ich weiß nicht warum.
Sie haben auch irgendwas mit seinen Augen in diesem Film gemacht. Ich habe mich teilweise gefragt, ob er Kontaktlinsen trägt oder weil die so noch viel mehr scheinen als sonst.
Aber die Kamera ist übrigens wunderschön anamorphisch. Was ich immer sehr...
Das liebe. Musst du bitte einmal erklären, weil das verstehe nicht mal ich.
Also, wer schon mal einen Wes Anderson-Film geguckt hat, der weiß eigentlich sofort, was Anamorph bedeutet. Und zwar, das ist, wenn zum Beispiel ein Bus von der Seite gefilmt wird und der ist an den Ecken des Bildes ein bisschen gekrümmt. Das Bild wie bei Anamorphen... Ja, so ein bisschen. Oder? Das Bild bei einer Kamera, die Anamorph filmt, ist ganz, ganz breit gezogen. Und das kann gerade Linien nicht komplett gerade wiedergeben, weil das so einen Squeeze-Effekt vor der Linse hat. Da gibt es so Adapter für. Und die machen zum Beispiel dann auch, stopp mich, wenn es jetzt zu kameranördig wird, aber die machen dann zum Beispiel auch Sorgen dafür, dass das Bokeh, also die unscharfen Lichtpunkte in einem Bild, nicht perfekt rund sind, wie man es von digitaler Fotografie und Videografie gewohnt ist, sondern so oval. Und ich mag einfach diesen Look so, weil ich finde, dass dieses Gequetschte an den Seitenrändern einem Film immer so einen mittleren Pop sozusagen Effekt gibt. Also als ob die Mitte des Bildes so ein bisschen nach vorne sticht. Und das macht das Ganze so ein bisschen 3D-iger und so ein bisschen...
Ein bisschen mehr wie ein Gemälde irgendwie, ne?
Ja, so ein bisschen haptischer. Also es ist ein bisschen mehr zum rein gucken, statt einfach nur drauf gucken. So kann ich das nur beschreiben. Deswegen mag ich Anamorph sehr gerne. Leider als Hobbyfilmer sehr teuer zu realisieren. Aber
es ist auch einfach, also gerade am Anfang wirklich sehr stylischer Film. Wir haben ja noch nicht gesagt, also der Regisseur ist Alexandre Aja. der Franzose. Aber wenn wir beim Style gerade sind, der Kameramann, Director of Photography, ist Frederick Elms, der sich so ein bisschen darauf
Ist es der Kameramann oder der
also
Cinematographer?
Das englische Wikipedia sagt Cinematographer und das deutsche nennt ihn Kameramann, obwohl ich den Begriff auch immer nicht so passend finde. Frederick Elms ist quasi, hat sich darauf spezialisiert, Filme wie diesen zu machen, über Kleinstädte, wo irgendwie doch noch was Böses unter der Oberfläche lauert. Das war nämlich lange Zeit der Cinematographer von David Lynch, hat aber auch viel mit Jim Jarmusch gemacht, so Filme wie Broken Flowers oder The Dead Don't Die. Halt alles, was dieses Kleinstadt-Flair haben soll. Und er hat einfach diesen Look drauf, dieses ja so leicht runtergekommene Kleinstadt, wo irgendwas Böses sich verbirgt. Und ja, das gelingt ihm auch in diesem Film. Bei Alexandre Aja, ich meine, man spricht ihn so aus, finde ich interessant, dass das hier so der größte Regisseur ist, mit dem Daniel bisher nach Harry Potter gearbeitet hat. Der hat ja so für seine ersten Rollen, hat er auch in Interviews gesagt, häufig mit Leuten gemacht, die gerade anfangen, die gerade ihren ersten oder zweiten Film machen, weil er quasi so gehofft hat, dadurch den nächsten Spielberg oder Scorsese zu finden. Und Aja ist aber kein Anfänger mehr, als er diesen Film macht.
Ich habe auch gerade gegoogelt, Mike Newell, der ja den vierten Harry Potter gemacht hat, ist 1,88.
Aber um aufs Thema zurückzukommen, er hat tatsächlich Piranhas 3D gemacht.
Genau, und The Hills Have Eyes. Also der hat sehr erfolgreiche Horrorfilme hier vorgemacht. Und das hier ist dann so sein erster amerikanischer Flop quasi gerade. Den er jetzt mit, sein letzter Film war Crawl, das war wieder ein Hit. Das hier ist so der Einbruch in seiner Filmografie tatsächlich, interessanterweise.
Er ist 1,85.
Danke, Eiko. Du achtest auf die wichtigsten.
Das ist alles korrekt recherchiert hier übrigens.
Ja. Nee, und das finde ich ganz interessant. Es ist ja auch der zweite Horrorfilm, den Daniel Radcliffe macht. Der zweite von drei.
Der dritte.
Der dritte? Was ist der zweite?
Der Gefangene von Azkaban.
Hör mir auf.
Aber ich finde, was man hier wieder sieht, ist halt Daniel Radcliffe in so einer Art Detektivrolle. Ne? Also er muss irgendwie Hinweise sammeln, er muss sich durch einen Urwald an Irrungen und Wirrungen durchschlagen, um zur Wahrheit zu gelangen, um an neue Erkenntnisse ranzugelangen. Ist es wie ein Dschungel manchmal. Vor allen Dingen das zweite Mal im Horrorszenario seit The Black Woman. Man könnte fast sagen, er ist ein richtiger Detective oder auch ein Detractcliffe.
Vielen Dank, dass ihr mich als Gast hattet. Ich bin gerne wieder dabei bei BoJack Horseman.
Ich hätte auch jetzt ein düsteres Geheimnis, was ich teilen würde. Eine sehr düstere Fantasie, die ich gerade hatte.
Das hat wahrscheinlich
involviert einen Spaten und eine Spitzhacke. Ich finde bei Horror interessant, also Daniel Radcliffe scheint wirklich so ein kleiner Horrorfan zu sein. Also er sucht sich hier einen doch recht bekannten Horrorregisseur aus und bei Jungle, seinem letzten Film, der ist von Greg McLean, ist auch ein bekannter Horrorregisseur, der Wolf Creek gemacht hat. Ich kann mir bei beiden vorstellen, dass er quasi die vorherigen Filme gesehen hat und gesagt hat, mit denen möchte ich arbeiten. Weil das auch in seiner Filmografie so raussticht, dass das so die größeren Namen sind, mit denen er gearbeitet hat.
Harry Potter. Ich habe auch ein Interview mir angehört mit dem Regisseur. Und fand ich das so spannend. Er hat noch gesagt, dass Dan es halt einfach unbedingt machen wollte, dass sie darüber gebondet haben sozusagen, dass sie beide große Fans des Buchs waren.
Und da tut es einem dann immer so ein bisschen weh, wenn es floppt. Ich finde, Dan ist auch übrigens das Beste an dem Film. Also seine Performance ist nochmal wieder was ganz Neues, was er jetzt hier post-Potter ausprobiert. Also es ist so die erste Rolle, wo er richtig abgefuckt ist und wo er auch ein bisschen gefährlich wirkt. Und nicht nur ein bisschen.
Aber nicht zu gefährlich, damit es noch attraktiv ist.
Ja, genau. Das ist ja auch eine wichtige Grenze, so also ein wichtiger Balanceakt, den man schaffen muss. Balanceakt ist das Wort. Also wenn der Film nur Daniel Radcliffe quasi wäre, wäre das, glaube ich, noch ein größerer Kultfilm, als es ohnehin schon ist. Ich habe einen Hot-Take zu den ganzen Szenen, die jetzt kommen, wo eben die Leute düstere Geheimnisse gestehen.
Wollen wir die erst noch ganz kurz zusammenfassen?
Leute gestehen ihm düstere Geheimnisse.
Er ist beim Arzt, um sich halt die Hörner absägen zu lassen. Im Vorzimmer kommt es schon zu ganz komischen Vorkommnissen, weil da ist eine Mutter mit ihrem Kind im Wartezimmer und das Kind ist halt irre laut und dann fangen halt aufgrund des Effekts, den Dan jetzt auf die Leute in seiner Umgebung hat, fängt die Mutter an, davon zu erzählen, ja, vielleicht sollte ich doch die Affäre mit meinem Golftrainer weitermachen. Er hat wirklich einen großen
und so weiter. Sagt was unglaublich Rassistisches.
Ja. Ein Wort, was ich vorher nicht kannte.
Ich kannte das auch vorher nicht.
Und
ich
welches? Das.
Nein!
Welches sag denn? Es nicht. Was denn, welches Wort?
Also bei Merriam-Webster steht es als offensive, also werde ich es jetzt nicht aussprechen.
Ich dachte, ihr beide hättet uns angekreuzt, dass wir kein kinderfreundlicher Podcast sind.
Ja, ich habe es angegeben, explicit, also wir dürfen es sagen.
Aber es ändert ja nichts daran, dass dann danach ein Soundbite existiert, wie jemand das sagt.
Ich weiß auch gerade nichts welches daran, dass du weiß bist.
Ich weiß auch gerade nicht, welches
Wort ich weiß. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich guck gerade einmal die Szene.
Ich pack euch das mal gerade in den Chat. In Anspielung an Sklaverei, ne? Das hatte ich eben auch gelesen. Okay.
Ja. Also jedenfalls, diese Mutter, also Iggy setzt sich neben die Mutter und die Mutter sagt, well, you know, for what it's worth, sometimes I'd like to kick my daughter right in her spoiled ass. Und er ist halt richtig irritiert und dann erzählt sie ihm einfach ungefragt, davon, dass sie manchmal davon träumt, ihre Tochter allein zu lassen und dann erzählt sie von ihrem schwarzen Golftrainer und die Frau an der Rezeption, also jedenfalls entsteht ein großer Streit, letztendlich über dem Iggy dann feststellt, dass wenn er Leute berührt, er berührt einmal die Hand der Frau, die das erzählt hat, dass er deren Fantasien sehen kann. Und dann sieht man halt die Fantasie, die sie hat.
Nee, war das nicht ihre Vergangenheit?
Ihre Vergangenheit, ja.
Ja, nicht Fantasien. Okay. Das ist wirklich passiert, was er sieht. Das meine ich damit.
Später sieht er ja den Mord, so auf diese Art. Mein Hot-Take dazu ist, es ist jetzt ein bisschen unpraktisch, dass Aiko quasi das eine Mal, wo ihm jemand was Rassistisches gesteht, als Beispiel genannt hat. Aber zu den ganzen Geheimnissen, die ihm im Laufe des Films gesagt werden, ich würde sagen, zu 80% sind die gar nicht so schlimm. Und aus der jetzigen Sicht, Leute posten mittlerweile viel schlimmere Sachen freiwillig auf Facebook, als diese tiefsten, dunklen Geheimnisse, die sie da durch Teufelskräfte in diesem Film aussprechen.
Kann ich dazu meinen Hot-Take sagen?
Wenn du einen Hot-Take zu meinem Hot-Take hast.
Ich habe einen Hot-Take zu deinen Hot-Takes. Ich finde, deine Hot-Takes sind immer eher so lukewarm-Takes.
Also, liebe Zuhörer, ganz kurz, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt denkt, was ist das für ein Podcast? Fassen die jetzt den Film zusammen? Sagen die ihre Meinung? Ich weiß es nicht so genau. Also immerhin haben wir gerade Spaß, wir hoffen ihr auch. Und damit gebe ich weiter an Leon.
Das ist unser Motto. Möchtest du das im Detail erzählen, Leon?
Du sagst öfter ich habe einen Hot-Take, ich habe so einen richtigen Hot-Take.
Leon, fang nicht damit an. Ey, damals hat Henny gesagt, dass er findet, dass Christopher Columbus kein guter Regisseur ist. Wir haben uns die ganze Folge gestritten.
Oh, das war schlimm.
Das war tatsächlich aber auch wirklich das harmloseste meiner Hot-Takes. Das würde ich sogar sagen, ist ein Cold-Take.
Das sind immer solche Sachen, die sind so gerade so nicht das, was die meisten Leute denken. Sorry, ich mach's nicht böse.
Ich hab's nicht ganz mitbekommen, Leon.
Ich auch.
Er sagt, er meint es böse.
Mit den Hörnern.
Ja.
Was ich gesagt habe, war, ich habe das Gefühl, das sind immer solche Takes, die sind so, ja, das denken jetzt nicht alle, aber da könnte man ziemlich schnell drauf kommen.
Ja.
Boah, das ist aber ganz schön krass, Leon.
Eigentlich sind halt einfach so positive Menschen und so unkritisch, dass wenn Henny sagt, es ist ein Hottake und es ist dann vielleicht lauwarm, für uns beide ist das zu heiß zum Trinken. Das ist so,
ich wollte nämlich gerade sagen, genau. Ich passe die Temperatur an meine Co-Hosts an.
Also da, muss schon
Überlegung.
Muss schon ein bisschen hochdrehen, wenn ich dabei bin.
Okay, nee, also findest du es jetzt auch ein lukewarm Take mit den Geheimnissen, oder?
Ich habe sehr das Gefühl, dass die ganzen Takes immer so, ich hatte das Gefühl, da saßen Leute in einem Writer's Room und haben gesagt, komm, was wäre jetzt richtig edgy? Was wäre anstößig, wenn das jemand sagen würde?
Ja. Nee, was und ich so ein bisschen meine, dass keiner von den Leuten irgendwie eine konföderierten Flagge im Keller hat und Sieg Heil macht, was man jetzt bei einer amerikanischen Kleinstadt mittlerweile eher vermuten würde, als was weiß ich, der eine will Leuten seinen Penis zeigen. Meine Güte, soll er sich einen Therapeuten holen? Dann ist das im Griff. Aus 2020er Sicht ist das doch eine vergleichsweise harmlose amerikanische Kleinstadt, wenn man von diesen ganzen schlimmen Sachen da ausgeht, die ja versuchten, ziemlich edgy zu sein. Meine Güte, eine Mutter, die von ihrem Kind mal genervt ist. Oh Gott, das ist noch nie vorgekommen. Kinder sind nervig.
Naja, aber ihre Tochter zum Beispiel sagt ja, sie träumt davon, ihre Mutter anzuzünden.
Ja, natürlich, weil die noch kein Verständnis von Gut und Böse hat.
Oh, eine Sache, die ich da wirklich sehr, sehr gerne erwähnen möchte, ist, das Einzige, was mich da wirklich schockiert hat, war, als Dan, das kommt später noch, mit seinem Vater geredet hat und er ihn dazu gezwungen hat, zu sagen, was er wirklich denkt. Und es ist erst relativ normal, so er ist enttäuscht, er mochte seine Freundin so gerne und er glaubt, dass er sie umgebracht hat. Und dann sagt er danach, she was my favorite thing about you. Und das hat, ich fand, das hat irgendwie wehgetan.
Das hat gesessen, ja.
Fand ich auch, ja.
Also die beiden Szenen mit den Eltern finde ich auch richtig gut, wo sie ihm quasi sagen, was sie ihm vorher nie gesagt haben, dass sie denken, dass er sie umgebracht hat und ja, seine Mutter mag ihn tatsächlich auch nicht und wünscht sich, dass er wegzieht. Das ist hart, ja.
Also ich finde nämlich das von seiner Mutter auch sehr gut. Also man könnte jetzt sagen, ja, ne, wie Leon schon sagte, die sitzen da im Writer's Room und denken sich, jetzt sagt die Mutter irgendwie sowas richtig Krankes oder sowas. Aber ich finde, das ist so nahbar, dass sie sagt, er soll einfach weggehen, er soll einfach nicht da sein. So, sie ist nicht grausam, sie wünscht sich nicht irgendwie einen krassen Tod fühlen, sondern er soll einfach weg sein. Das Problem soll sich in Luft auflösen, ohne dass sie da groß was dran machen muss.
Ja.
Das fand ich gut. Und was total schlimm halt, ne?
Aber ich finde in der Situation nachvollziehbar, also für die Eltern, auch aus deren Perspektive, ja. Nee, das waren auch sehr stark gespielte Szenen mit den beiden Eltern tatsächlich. Jetzt bin ich raus. Die Eltern.
Er geht zum Arzt?
Ja, ach genau. So. Er geht zum Arzt, der Arzt, ja, ne, edgy Geheimnisse, die gesagt werden, der Arzt steht auf die Freundin seiner Tochter, all solche Sachen. Und dann wird er betäubt, damit der Arzt ihm die Hörner absägt und dann
Flashback
und ich finde, ab dem Punkt lässt der Film nach. ich finde, das ist für mich genau der Moment im Film, wo, okay, bis jetzt war es richtig, richtig gut. Diese ersten 30 Minuten sind richtig gut gemacht, richtig spannend. Diese Prämisse ist richtig geil. Danny Radcliffe hat ein Hammer-Outfit, spielt hammergut. Und dann wird es komisch, weil das Ganze ist ja ein Whodunit, also man fragt sich, wer der Mörder ist. Und der erste Flashback beantwortet diese Frage quasi direkt, tut aber so, als wäre es weiterhin ein Geheimnis.
Weil das stimmt ja nicht, dass man das weiß. Es gibt nur einen Hinweis.
Ein Hinweis mit einem Riesenschild, was dir ins Gesicht gehalten wird. Im ersten Flashback ist es auch ein sehr langer Flashback. Es sind 4 verschiedene Szenen, wenn ich mich nicht irre. Ja, oder vielleicht sogar 5. Lang.
Du denkst, das ist wie ein Kurzfilm. Du denkst kurz, okay, jetzt kommt was anderes.
Das fand ich aber total gut, weil er ist ja beim Arzt, hat mir das eigentlich erklärt, er ist beim Arzt, ihm sollen die Hörner abgesägt werden und er wird betäubt. Er ist auch sehr, in Panik kurz bevor er wegtritt, weil er halt sehr in Frage stellt, ob der Arzt überhaupt weiß, was er tut. Und dann tritt er halt weg und wir sehen dieses Flashback. Und ja, ich fand das sehr, sehr gut, dass dieses Flashback so lange ging, weil man ja einfach in den Zustand von Dan versetzt wird in der Situation. Man vergisst selber so ein bisschen, was eigentlich gerade war, bis zu dem Moment, wo er halt wieder aufwacht.
Man schläft selber so ein bisschen ein.
Ja, gut, das ist natürlich sehr kritisch.
Also mein Problem, also ich finde die Szenen an sich auch nicht schlecht, tatsächlich. Mein Problem damit ist, wie lange das dauert, wie viel das vorhersagt und in welchem Kontext das kommt. Also was passiert ist, es sind 4 Szenen. Also die erste Szene ist, er trifft Maren als 12-Jähriger oder so in der Kirche, sieht er sie zum ersten Mal. Dann
wusstet
ist
ihr, dass die Szenen mit den Kindern 10 Jahre vor Drehbeginn von diesem Film gedreht haben?
Nein.
Hornhut heißt, sollte der Film eigentlich erst heißen, glaube ich.
Wie?
Hornhut.
Nee, also ich muss sagen, ich würde jetzt mal sagen, das sind die besten Kinder-Flashbacks ever. Die Kinderschauspieler sehen einfach so genau aus wie die alten Schauspieler.
Okay. Das ist dann anscheinend auch das Einzige, worauf die beim Casting geachtet haben, weil ich fand die so furchtbar.
Ich würde gerade sagen, das war gerade auch ein Hot Take mit ever. Also nur um das mal zu sagen. ich finde die so ein bisschen gemischt. Also ich finde den Jungen, der Daniel spielt, sieht richtig wie Daniel aus. Den finde ich auch gut. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Mädchen, was Glenna spielt, weil sie eine völlig andere Haarfarbe hat. Ich habe erst nicht erkannt, dass das der gleiche Charakter ist.
Ja, ich glaube, sie hat nachher blond gefärbte Haare, aber ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Im Flashback hat sie dunkle Haare und es ist ja eigentlich immer recht nett, wenn man sich da visuell orientieren kann, dass das die gleichen sind. Vor allem, wenn man die so kurz sieht.
Ich fand es tatsächlich irgendwie, ich meine, sie mussten es ja tun, aber ich fand es ganz komisch, einen jungen Daniel Radcliffe zu sehen, der ne? Nicht wie Daniel Radcliffe aussieht, so, weil wir wissen ja, wie er aussieht als Kind. Wir haben ihn ja alle gesehen.
Habe ich auch gedacht, aber ich fand, es hat funktioniert, weil er doch recht ähnlich an einem jungen Daniel Radcliffe aussieht. Aber ja, man, es ist ein Schauspieler, den man als Kind kennt. Da reißt einen sowas natürlich eher raus, ne? Wenn der natürlich nicht hundertprozentig so aussieht wie in Harry Potter 1.
Ja, genau.
Und ich fand, beim Dicken habe ich lange nicht verstanden, welcher von den erwachsenen Charakteren das ist.
Weil der noch nicht vorgekommen ist, oder?
Doch.
Was?
Der dicke Junge, mit dem sie rumhängen, ist später der Sheriff, der auch am Ende stirbt.
Ja, aber der kommt ja da noch nicht vor.
Doch, in der zweiten Szene, wo die zweite Szene, die mit Where is my mind von den Pixies eingeleitet wird, wir sicher auch Hot Takes zu haben, da kommen 5 Kinder vor, die dann, ja, so Stephen King-typisch.
Nein, ich meine die Erwachsenen-Version.
Doch.
Er ist der dicke Polizist.
Ja. Läuft der 10 Jahre älter aussieht als alle anderen.
Ja, aber der kommt ja danach erst vor.
Im Film?
Den hat man ja vor dem Flashback noch gar nicht gesehen.
Doch, ganz am Anfang, wo die Demonstranten vor dem Haus sind, da stehen auch die beiden Sheriffs.
Stimmt, ja.
Mir ist das wirklich nicht aufgefallen.
Aber es ist mir auch nicht aufgefallen. Ich weiß noch, dass da Polizisten standen.
Ja, aber ich fand, der erwachsene Schauspieler sah halt auch 10 Jahre älter aus als die anderen erwachsene Schauspieler. Deswegen
fand ich das schwer. Der Junge könnte auch älter sein. Es könnte sein, dass er auch damals schon älter war.
Aber der sieht höchstens so 3-4 Jahre älter aus im Wendern. Und ja, deswegen fand ich schwer, das miteinander zu verbinden, dass Daniel auch mit dem Sheriff ein Kindheitsfreund war. Die 5 haben Stephen King typische Mutproben, was man als Kind in Kleinstadt Amerika so macht. Die jagen Sachen hoch und dann stellt sich in Unterhose in einen Einkaufswagen auf so eine Baumrutsche und fährt damit runter und stirbt fast, weil er dann ins Meer fällt und unter den Bäumen nicht herkommt. Aber sein Freund Lee, der auch dabei ist, rettet ihm das Leben. Das sind die 5 Kinder. Dan, sein Bruder, Lee, Glenna und der Dicke, der später Sheriff ist. Und dann geht der Flashback noch weiter. Dann sieht man, wie Lee das Kreuz von...
Einen Augenblick hast du erwähnt, dass er da unter Wasser fast ertrinkt. Unter dem Treibholz.
Vor einer Minute.
Denn dieses Treibholz kommt ja noch richtig, richtig oft im Film vor. Jo, das ist mir auch überall versteckt, das fand ich richtig schön. Das hat einem richtig so das Gefühl gegeben, ein aufmerksamer Zuschauer zu sein. Das mag ich immer sehr gerne.
Ja, stimmt, ja, das ist mir
so auch wie wenn man,
aber ich habe mich gefragt, wofür das steht.
Für Holz.
Also ich glaube,
das ist eine Holzfällerstadt.
Ich glaube, und ich sage jetzt einfach mal nicht davor, dass es ein Hot-Take wäre, weil das keins ist. Ich glaube, dass es dafür steht, in dem Flashback ist es ja so, er rankt ja wirklich um sein Leben. Also er ist kurz davor zu sterben und er geht da quasi unter. Und ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn im Film nochmal dieses Treibholz vorkommt in irgendeiner Form, manchmal fahren zum Beispiel Trucks mit diesem Treibholz hinter ihm entlang.
Das sind gesägte Baumstämme.
Danke, Baumstämme. Dann, dass er sozusagen, ja, dass es eine Ebene tiefer geht in der Geschichte, eine Ebene dunkler wird.
Ah, okay.
Also zum Beispiel das Kind in der im Wartezimmer beim Arzt spielt auch mit so einem Truck mit Holz oben drauf.
Mhm. Guck mal.
Dann später, wenn er, ich glaube, kurz bevor er Lee konfrontiert, fährt hinter ihm so ein Truck durchs Bild. Also das ist schon echt irgendwie schön. Und
das ist cool.
Ja. Das finde ich schön gemacht. Liebe zum Detail auf jeden Fall. Was übrigens auch eine Liebe zum Detail ist, dass alle Nummernschilder im Film, das ist jetzt nicht mir aufgefallen, das habe ich gelesen, aber alle Nummernschilder im Film, die man lesen kann, verweisen auf Bibelverse. Ich weiß jetzt nicht auf welche, aber das fand ich auch. Ja. Auch ja, kann man mal so machen.
Kann man machen, ja.
Mir ist später noch ein Easter Egg aufgefallen, aber also das finde ich tatsächlich auch gut, aber da können wir ja drüber reden, wenn wir da hinkommen.
Ja. Okay. Was jetzt an Szenen noch kommt, ist, dass Lee das Kreuz, das Umhängekreuz von Marin repariert, was kaputt gegangen ist, was Daniel gefunden hat, was nicht ganz so klar ist, dass das kaputt ist, als er das findet. Und dann reden die darüber, ob sie, wer von ihnen beiden das ihr schenken soll. Und dann sagt Lee, dass er das natürlich gerne würde, weil er Marin mag. Zwinker, zwinker, Hinweis, zwinker, zwinker. Und dann kommt aber die Szene, wo Marin und Iggy zusammenkommen, als er ihr das Kreuz schenkt. Und was ich tatsächlich thematisch hier ganz interessant finde und auch gut gemacht finde, ist, dass quasi er ihr gesteht, dass das von Lee ist. Und dann sagt sie ihm aber, ja, aber es funktioniert doch nicht so, nur weil du mir das Kreuz gibst, bin ich deine Freundin. Ich bin deine Freundin, weil ich dich mag. Hast du wirklich gedacht, die Welt funktioniert so? Und da es ja später auch um sexuellen Missbrauch und solche Denkweisen geht, ist das hier schon ganz gut vorbereitet. Aber ansonsten finde ich es quasi ab diesem Flashback klar, dass Lee der Mörder ist. Weil es gibt auch quasi nur zwei Verdächtige. Entweder ist es Lee oder es ist der Bruder von Daniel. Und dieser Flashback haut dir mit einem Zaunpfahl quasi rein, dass es eigentlich nur Lee sein kann.
Also das Setup soll ja irgendwie offensichtlich sein, dass, und das wird ja später nochmal gezeigt, in dem Dan keinen Einfluss auf Lee hat mit seinen Hörnern und dem Ganzen, macht das und das, oder er erzählt ihm nichts. Das Setup soll ja quasi sein, dass Lee so ein guter Junge ist, dass er nicht vom Teufel beeinflusst werden kann. Ne, ja. Er macht das Kreuz fertig, er rettet Iggys Leben,
er ist der Einzige, der ihm jetzt noch hilft, so.
Ja, er verpetzt ihm nicht, weil er
glaubt.
Weil Dan, obwohl Dan ihm die Bombe gegeben hat, mit der er seine Hand hochjagt, so.
Ja, das ist stimmt. Es kommt auch noch die Szene, wo seine Hand explodiert. Dieser Flashback ist wirklich ewig. Weil damit er ihm das Kreuz, damit er das Kreuz an Marin geben kann, tauscht Ick Lee quasi das Kreuz für eine Cherry Bomb. Und die explodiert dann und fetzt Lee zwei Finger weg.
Das Flashback dauert übrigens 12 Minuten, habe ich gerade nachgeschaut.
Ja. Es kommt einem länger vor, weil es 5 Szenen sind.
Ich finde es gut, ich finde es richtig gut.
Ich fand es auch nicht so offensichtlich, wie Handy meinte.
Ich auch nicht.
Ich glaube auch eher was Leon schon meinte, ja, er ist einfach so ein richtig guter Typ.
Ja, finde ich auch. Es wird genug Arbeit dafür geleistet, dass man denkt, ja, nee, aber der ist ja ein korrekter Typ.
Fandet ihr es denn, dass es für euch ein Geheimnis war, wer der Mörder war?
Ich glaube, für mich wurde das sehr klar, als in dem Flash, also vorher war ich so, ja, aber es wäre zu offensichtlich, wenn er das wäre, weil das wäre ja der Classic Twist. Und dann, als der Flashback vom Bruder war, da war ich mir ziemlich sicher, dass er das ist, weil es sonst wirklich keine anderen Leute gibt, die dafür in Frage kommen würden.
Und er ist auch der Einzige, bei dem diese Kraft, diese Gabe nicht funktioniert. Und erst sagt er, es muss sein, weil du so ein guter Typ bist. Und dann stellt sich raus, er trägt das Kreuz.
Da war es mir auch klar.
Ja.
Da fällt auch wieder ein Laster mit Baumstämmen. Ich glaube, das war der Einzige, den ich bemerkt habe tatsächlich.
Das kann sein. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so der Typ, der bei so einem Film... Ja, oder das heißt, bei so einem Film, ich bin nicht der Typ, der bei Filmen viel darüber nachdenkt, wie es weitergeht. Ich empfinde da irgendwie keine wirkliche Freude dran, mir früh auszumalen, was wohl das Ende sein wird. Also wenn der Film gut ist, dann lasse ich mich einfach gerne auf die Reise mitnehmen. Und deswegen habe ich das hier auch ganz lange nicht gedacht.
Also bei einem Whodunit, wo es zwei Verdächtige gibt und der eine lang und breit Flashbacks kriegt über die Beziehung, die er zu dem Opfer hat.
Aber wirklich geht es nicht darum, dass es so ein richtiger Rätselfilm ist.
Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, es ist...
Nee, das ist ja auch eine sehr seltsame Entscheidung des Films, dass er eins ist, weil wenn ich mal was zum Buch sagen dürfte...
Moment einmal.
Nee, aber der Film ist kein Whodunit.
Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das ist so ein Genre-Morph-Ding. Das wechselt von einem Genre ins nächste. Es ist irgendwie am Anfang so ein Drama, dann ist es irgendwie eine schwarze Komödie, dann ist es so kurz ein Whodunit, dann ist es ein Horror. Also ich finde, es wechselt viel.
Das auf jeden Fall. Darf ich euch einen Fakt um die Ohren schlagen, der euch umhauen wird?
Die Hörner schlackern lässt.
Die Hörner schlackern lässt. im Buch. Das Ganze ist ja eine Buchverfilmung. Ist es kein Geheimnis bis zum Ende, wer der Mörder ist. Im Buch erfährt man quasi zu diesem Zeitpunkt, dass Lee der Mörder ist. Und dann kommt der Flashback, um diese Beziehungen untereinander und zu dem Opfer zu erklären. Quasi die Abfolge ist im Buch, laut Wikipedia, sehr ähnlich. Quasi erstes Viertel, quasi fast identisch. Und es endet aber damit, dass Dan erfährt, dass Lee der Mörder ist. Und dann kommen diese Flashbacks, die im Buch wohl scheinbar wirklich den Sinn haben, ja, genau diese Beziehung, also quasi zu erklären, diese Offenbarung, die gerade kam. Und der Film macht die seltsame Entscheidung, erst nach drei Vierteln des Films quasi zu enthüllen, wer der Mörder ist. Und er macht es also schon mehr zu einem Whodunit, als es eigentlich ist. Und das finde ich auch so ein bisschen seltsam, weil für mich ist das wirklich eins der großen Probleme, dass es quasi, also dass Lee der Mörder ist, wird viel zu lange getan, als es ein Geheimnis ist, obwohl es eigentlich aufgrund der Informationen, die man hat, keins mehr sein müsste.
Würde mich schon interessieren, steht da, beziehungsweise weißt du, wie das dann da offenbart wird, weil wenn man jetzt an die Mechaniken des Films denkt, wie Dinge erzählt werden können, dann können es ja nur Dinge gezeigt und erzählt werden, die Dan erlebt oder die Dan erfährt dadurch, dass er Leute berührt.
Es ist, oder seine Erinnerung. Es ist im Buch ein bisschen geändert, weil er erfährt das von Terry. Quasi diese Konfrontation mit Terry, die später im Film ist, ist im Buch zu diesem Zeitpunkt schon. Und es hat ein bisschen einen anderen Hintergrund, dass Terry den Mord tatsächlich gesehen hat und er dann aber von Lee erpresst wurde, das nicht zu sagen. Weil er ihn in der Hand hatte. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, warum. Und durch die Hörner erfährt er dann da, wer der Mörder ist. Und der Rest des Buchs ist quasi, wie er versucht, einen Weg zu finden, an Lee ranzukommen, weil Lee im Buch nicht einfach so ein Kleinstadtanwalt ist wie im Film, sondern der Gehilfe eines Senators und von Security begleitet wird. Was es natürlich auch mit den Kräften, die Dan hat, schwieriger macht, an ihn ranzukommen. Und ja, der Rest des Films, des Buchs sind dann Flashbacks, die quasi diesen Hintergrund erzählen. Und Daniel, der versucht, einen Weg zu finden, wie er ja an so eine öffentliche Persönlichkeit rankommen kann, um die zu erwischen. Was im Film komplett anders ist. Was ich zum Teil verstehen kann. Für mich ist eins der großen Probleme auch, dass Lee eigentlich keine Herausforderung für Daniel mit diesen Kräften sein sollte. Und es dann aber doch recht unerklärlicherweise ist. Gegen Ende. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, nee, das macht mehr Sinn, wenn Dan auch sich um Security kümmern muss und dann kann er ihn nicht so einfach erledigen, wie er es eigentlich könnte.
Aber man fragt sich so ein bisschen, warum der sich den Hörnern so widersetzen kann, ne?
Ja, das ist halt...
Vielleicht, weil er so böse ist.
Lee ist der Erste im Film, der sich wirklich den Hörnern widersetzen kann, wenn Dan ihn später konfrontiert. Er gesteht ihm die Sachen, aber er hat trotzdem irgendwie noch den freien Willen, Dan mit einer Kette angreifen zu können und sogar zusammenzuschlagen und in ein Auto packen zu können und abfackeln zu können. Was bis dato kein anderer Charakter konnte, so ja, viel freien Willen. Man fragt sich
ein bisschen, warum, ne? Weil man könnte jetzt sagen...
Das ja? liegt, glaube ich, tatsächlich einfach an der Kette.
Nee, die nimmt er ja ab und dann, das ist ja später, wir springen jetzt ein bisschen zum Ende, dann ist das ja auch der Zeitpunkt, wo er dann die Hörner das erste Mal sieht, wo Dan dann seine Trailer-Line sagt.
Are those horns?
Goddamn right, they're horns. Was tatsächlich ziemlich cool ist. Ja, das ist so ein bisschen komisch und auch der Showdown ganz am Ende, nachdem quasi Lee ihn schon fast einmal getötet hat. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, Lee dürfte eigentlich nicht so schwierig, so eine große Bedrohung sein, wie er dann im Film tatsächlich ist. Vor allem am Ende wird er von drei Charakteren gestellt. Von Daniel, von Dans Bruder und vom Sheriff. Und trotzdem geht das nach hinten los. Ja. Ja. Das war auch erstmal, ja.
Oh, können wir noch, bevor wir Richtung Ende, übers Ende reden, ja, gehen, können wir da sehr dringend nochmal über die Diner-Szene reden und vor allem über die Kellnerin?
Ja, Heather Graham. Ja, also der zweite Teil, jetzt ist auch so der Teil, wo der Film sich so ein bisschen zieht und wiederholt. Jetzt ist so die Zeit, wo Dan quasi so ein bisschen ermittelt und auch seinen Bruder konfrontiert, aber auch die Kellnerin, die der Polizei als Zeugin sagt, sie hätte gesehen, wie er seine Freundin nach einem Streit im Diner in ihr Auto gezerrt hätte. Da möchtest du drüber sprechen, nehme ich an.
Ja.
Ja, hau raus.
Die ist sehr gut. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Nein, ich finde, die Kellnerin ist wie heißt die Schauspielerin?
Heather Graham.
Heather Graham.
Ja. Ich kenne die irgendwo.
Stimmt.
Ja, genau. Das war's. Stimmt. Jetzt weiß ich, woher ich sie kannte. Okay. Ja, ich fand, die hat das sehr gut gespielt. Und zwar so gut gespielt, auch einfach so eine ekelhafte Einstellung, so ich lüge jetzt Leute an und verurteile quasi jemanden dazu, ein Leben lang ins Gefängnis zu gehen, einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Um ins Fernsehen zu kommen, ja.
Ja, und dann sagt sie, oh, ich bin dann auf dem Cover von US Weekly und alles Mögliche, obwohl sie nur so eine Zeugin ist für so einen Mord. So komplett irrational. Und ja, was auch interessant ist, als ich gegoogelt habe, wer die Schauspielerin ist, gab es auf Villain Wiki oder sowas, halt so ein Wiki mit Einträgen über Bösewichten, hatte sie einen eigenen Eintrag.
Geil.
Also sie ist halt den Leuten, glaube ich, so sehr im Kopf geblieben, dass sie einfach gesagt haben, oh, ich hasse sie so sehr.
Die kommt auch wirklich, wirklich verrückt rüber. Also richtig, richtig crazy. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Total super.
Heather Graham ist auch jemand, wo ich mich immer frage, warum hat die nicht eine größere Karriere gehabt, als sie hatte? Und ich habe mich sehr über sie in diesem Film auch gefreut. Also ich fand sie in ihren zwei Szenen, später wird sie ja nochmal von Dan bestraft, was ich ein bisschen zu krass fand. Aber ich fand sie in beiden auch richtig, richtig gut. Also wo sie, was sagt sie genau? Sie sagt, I'm pretty enough to be on TV, right? Ja.
Haben wir schon gesagt, was eigentlich genau passiert ist am Abend, als Marin und er sich das letzte Mal gesehen haben? Marin und Dan?
Das erfahren wir in den weiteren Flashbacks.
Richtig, genau.
Denn, willst du vielleicht direkt?
Denn ja. Dan will nämlich eigentlich, oder wollte nämlich eigentlich Marin einen Heiratsantrag machen. Die beiden sind ja, so wie wir erfahren, seit sie Kinder sind, jetzt eigentlich ein Paar, sind zusammen und sind einfach richtig, richtig glücklich. Alle in ihrer Umgebung lieben die beiden, wobei sie eigentlich mehr Marin lieben als Dan. Und ja, Dan ist einfach Hals über Kopf und will ihren Heiratsantrag machen. Und hat eigentlich geplant, ihr diesen Heiratsantrag in einem Diner zu machen unter vier Augen und dann nachher mit allen zu feiern, also mit Terry und mit Lee. Und er kommt aber ins Diner an dem Abend, das sehen wir halt auch in einem Flashback, und Marin ist wie am Boden zerstört. Wir haben Marin bis dahin nur so als das total bezaubernde, strahlende Mädchen, strahlende junge Frau kennengelernt, die alle sofort in ihren Bann zieht mit ihrer Ausstrahlung und ihrer guten Laune, und sie sitzt aber in diesem Diner wie am Boden zerstört, komplett alle Freude aus dem Gesicht gefahren, als wir sie sehen, als Dan ankommt, und er kommt natürlich mit großer Vorfreude rein, will den Heiratsantrag machen, und ja, dazu kommt es nicht. Sie erzählt ihm, dass sie Schluss machen sollten, sie will nach Los Angeles ziehen, sie fände es komisch, dass nur mit einem Menschen zusammen zu sein im ganzen Leben, und sie will neue Leute kennenlernen, und ja, daraufhin rastet er eben aus.
Das ist übrigens eine der Szenen, die ich meine, wo er so krass reagiert, also wo er dann direkt sagt, ich möchte dich jetzt hassen, sag mir, wen du geschlafen hast, und sie da richtig in der Öffentlichkeit.
Das fand ich auch ein bisschen runter. Fand ich auch ein bisschen weird, ja. Und habe mir gedacht, vielleicht ist die Szene länger und sie haben die aber kurz geschnitten, und vielleicht waren da bis dahin noch eine größere Eskalation oder sowas. Aber klar, ja, auf jeden Fall, das war ein bisschen viel. Und er nimmt auch schnell den Shot des freien Alkohols, der da gerade hingestellt wurde von der Heather Graham Kellnerin, und ja, geht halt aus dem Diner raus und fährt nach Hause. Und wie diese Nacht weitergeht für ihn, ist halt, dass er sich betrinkt und morgens halt von dem alten Freund, dem Sheriff, geweckt wird, wie er mit seinem Auto im Nirgendwo steht, beziehungsweise bei dieser Bahn, wo er am Anfang als Kind mit dem Einkaufswagen runtergefahren ist, und halt erfährt, dass es Marin nicht gut geht. Und im Affekt sagt, es ist alles meine Schuld und deswegen beschuldigt wird. Genau, so geht der Abend weiter. Und das ist das, was passiert ist, als er sie das allerletzte Mal gesehen hat.
Ja, ist auch eine von zwei Szenen, in denen Juno Temple tatsächlich schauspielern muss.
Ja, sie ist find, am Anfang so ein bisschen so ein, wie nennt man das, Manic Pixar Dream Girl oder so. Sie ist so die perfekte Frau ohne Charakter.
Sie ist eher so eine Mary Sue, aber halt mit Absicht, damit halt herausgestellt wird, so, die ist so ein gutes Girl, so, da sind wirklich alle traurig, wenn die tot ist.
Es ist aber tatsächlich ein bisschen eindimensional. Was man vielleicht noch erwähnen müsste als Flashback, die Baumsex-Szene, wo die beiden im Baumhaus Sex haben und
wo zwei Bäume
und sie es sah halt sehr unbequem aus, wo sie dann quasi auf einem Ast liegt und Dan nimmt sie. Ich finde, es ist Bullshit, dass sich im Nachhinein rausstellt, dass all diese ganze Szene quasi nur gelogen war. Das ist so der eine Moment, wo sie so ein bisschen Dimension kriegt, wo sie nicht nur quasi diese Projektion der perfekten Kleinstadtfreundin, die man mit 12 kennengelernt hat und mit der man heißen Baumsex hatte und mit der man immer zusammen ist, wo da irgendwie dahinter so ein Charakter durchscheint, wo sie halt sagt, du, das, was wir machen, das macht keiner. Man muss auch andere Leute kennenlernen. Man bleibt nicht mit seinem Highschool-Sweetheart ewig zusammen. Und dass das im Nachhinein alles, dass sie das alles nur gelogen hat, wegen ihrer Krebserkrankung, wie man dann später im Film erfährt, das finde ich Bullshit, weil es ja denn dann quasi auch von jeder Schuld, von seinem Verhalten da auch erlöst. Und natürlich wollte sie immer mit ihm zusammen sein und hat ihn immer geliebt und Bullshit.
Ja, also vielleicht kurz noch als Kontext, genau, man erfährt halt irgendwann in der ersten Hälfte, dass Marins Mutter halt an Krebs gestorben ist, deswegen ist der Vater auch alleinerziehend. Und richtig, genau, wir erfahren halt später auch, dass Marin eigentlich all diese Sachen, die sie gesagt hat, nicht ernst meinte, sondern dass sie eben an Krebs erkrankt ist, das spät festgestellt wurde, und weiß zu diesem Zeitpunkt im Diner, dass sie bald sterben wird und das Dan nicht antun will.
Sie meinte schon ernst.
Nee, das ist alles nur vorgemacht. Sie schreibt ja später den Brief. Ich sag das nur, um dich nicht zu verletzen. Nichts davon ist echt, das finde ich so.
Ich habe jetzt bescheuert. Eine Frage an euch, ne?
Ja.
Eine philosophische Frage. Ist das ethisch?
Was sie da macht?
Ja, also wenn man jetzt sagt, ich weiß, ich werde den qualvollen Tod sterben, mein Vater hat das schon total kaputt gemacht und sein Leben ist jetzt irgendwie total überschattet von dieser Trauer, dann jemanden anzulügen und diese Möglichkeit einfach wegzunehmen und man weiß halt, naja gut, dann kommen sie drüber hinweg und können ein normales Leben führen mit irgendwem anders.
Das ist vor allem also das, was Leute nur in Filmen machen.
Entschuldigung. Ich glaube, wenn man ein Feigling ist, und mit Feigling meine ich Utilitarist, dann ist das wahrscheinlich die beste
das Möglichkeit. Das ist ziemlich geil, dass du Utilitaristen einfach alle über einen Kamm als Feiglinge bezeichnest.
Das ist schön.
John Bentham, fuck, Feigling.
Leon, hast du nicht auch Philosophie studiert, ein bisschen?
Ein bisschen viel, dafür, dass ich... Schön. Aber wenn man zum Beispiel ein guter Mensch ist und Deontologe...
Oh Gott.
Cool. Das sind alles Jokes. Das sind alles Jokes. Ich wollte einmal was sagen, damit ich nicht so dumm wirke, wie ich eigentlich bin. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein ziemlicher Bitch-Move. Bitch-Ass-Move. Dann zu sagen, ja, also, oh, ich weiß auf jeden Fall, was besser ist in der Situation und ich möchte ihm das nicht antun, obwohl sie gar nicht weiß, ob was für Konsequenzen das im Endeffekt hat.
Und es ist vor allem einfach eine dramaturgische Konstruktion, damit sie halt diese Szene haben können, aber am Ende quasi denn von aller Schuld und von allen schlechten Gefühlen erlösen können. Aber nein, wenn man es echt machen sollte, sollte man natürlich sagen, dass man Krebs hat. Also.
Ja, aber ich finde, dieser Film, der spielt mit so Tropes, irgendwie mit so Klischees. Also auch so dieses, sie ist im Diner und sagt halt, sie deutet ja so an, als könnte es jemand anderen geben, beziehungsweise er denkt sofort, es muss jemand anders geben. Und man hat so das
Und Gefühl, sie sagt auch nicht nein.
Genau, sie sagt nicht nein. Und man hat so das Gefühl, ah, okay, man weiß genau, welcher Film da abläuft. Und dann ist er auch komplett quasi im Hollywood-Klischee drin. Und man denkt so, ja, genau so muss es sein. Kleinstadtromanze und sie hat dann wen anders. Irgendwie, das ist so selbstverständlich, dass man, finde ich, kurz als Zuschauer auch vergisst, dass es total unlogisch ist und total überhaupt nicht nachvollziehbar.
Das denkt ja Lee tatsächlich auch später, dass sie wegen ihm mit Dan Schluss
genau.
gemacht hat.
Genau. Ja. Also irgendwie geht es auch um so romantische Verstrahltheit, finde ich.
Genau, ich bitte mal gerade die Zuhörer wieder ein, denn Lee denkt das durchaus auch nicht unbegründet, weil wenn die zusammen abgehangen haben, Marin und Dan, dann war eben auch oft Lee dabei, das sehen wir in Rückblenden, und interpretiert die Freundlichkeit, die Marin ihm da gegenüber bringt und die sich durchaus auch mal zu zweit treffen, wo sie ihm das zeigt, eben als Hinweis darauf, dass sie mit Dan Schluss macht, um mit ihm zusammenzukommen.
Das ist, also da so weit würde ich nicht gehen. Also es ist mehr so dieses Typische, dass wir haben ja im letzten Film ein bisschen über die Friendzone gesprochen. Lee ist so ein typischer Friendzone-Typ, der Frauen vergewaltigt und sie dann umbringt. das
I'm
ist,
the Joker, baby!
Also er ist so der Nice Guy, ne?
Er ist so der Nice Guy, er denkt quasi, er deutet jede Nettigkeit als Interesse an sich an und denkt dann, dass ihm quasi deswegen am Ende das zusteht, dass sie jetzt mit ihm zusammen ist oder mit ihm schläft und bringt sie deswegen halt auch um, als er versucht, sie zu vergewaltigen. Und ich würde sagen, also er hat nicht wirklich Grund dazu. Also zumindest der Film zeigt nicht wirklich irgendwie eine Szene, die seine Sicht irgendwie rechtfertigen würde. Mehr so ihre, dass sie halt, sie sind Freunde und sind nett miteinander und Lee interpretiert da mehr hinein.
Aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie was mit Lee angefangen hätte, weil dann hätte ich wirklich darüber wegkommen können.
Das wäre auch lustig, wenn wir wenn wir einfach sagen, Podcast darüber machen, wie wir dieses anders geschrieben hätten. Mhm. Aber ganz kurz, ich finde, es ist nicht ganz unbegründet, weil wir haben eine lange Szene zwischen Lee und Marin, in der Marin ihm das erzählt und an dessen Ende sie sich lange gegenüberstehen, sehr nahe kommen, tief in die Augen schauen und sie ihm auf die Stirn küsst und die beiden noch so in den Arm liegen, sozusagen. Also ich finde es, klar, es ist aus seiner Sicht unbegründet, aber...
Es ist halt manipulieren, ne, durch die Art der Kamera.
Richtig, genau, ja.
Aber ich finde, es ist so ein bisschen, also sie spielt es nicht so, als würde von ihr irgendwas ausgehen, also och, das ich, romantische wäre.
Also das Einzige, was noch in der Szene gefehlt hätte, wäre, dass sie gesagt hätte, du bist wie ein großer Bruder für mich, so.
Damit klar ist, dass sie kein Interesse hat, oder?
Also, ja. Ich muss sagen, mich nervt das extrem in Filmen, wenn wir als Zuschauende da irgendwie was sehen, was dann in der Filmrealität eigentlich ganz anders sein müsste. Also ein gutes Beispiel wäre ja zum Beispiel Harry Potter 3, wo der schwarze Hund Sirius ganz am Anfang aus den Büschen rauskommt und Harry so anknurrt. Kennt ihr die Szene?
Ja. Nein.
Und es sieht halt aus, okay, der greift ihn gleich an. Und am Ende stellt sich raus, ah, das war Sirius, der wollte Harry nur für den Bus warnen. Das ist so offensichtlich nicht so. Wir sehen, dass das dieser Hund mega gefährlich ist und gleich angreift. Und das mag ich nicht an Filmen, weil ich mich dann verarscht fühle irgendwie, weil, wie Eike schon sagt, naja, es gab doch Gründe. Wir haben doch gesehen, wie gut sie sich mit Lee verstanden hat.
Ja, aber dass sich jemand gut versteht, heißt ja noch nicht romantisch. Also für mich war da kein romantisches Interesse.
Nein, das waren schon Signale.
Ja, also ich habe sogar heute darüber nachgedacht, ob die sich nicht sogar geküsst haben in der Szene. Also ich fand...
Nein,
haben sie auch nicht, aber sie hat ihn auf die Stirn geküsst. Also ich fand, das war schon, ging schon in die Richtung. Aber gut, wir haben unsere Takes. Ich bin da halt mehr Leontologe. Insofern.
Ja. Ihr seid mehr auf der Seite des Vergewaltigers.
Na klar, na klar.
Vielen Dank. Ist das jetzt Hot Take genug, Leon?
Nein, also ja, ich finde, es ist, also man versteht, warum, also woran sich Lee aufhängt, aber ich finde, im Schauspiel ist tatsächlich nichts Romantisches. Wäre das was, worauf wir uns einigen können? Also zumindest nicht von Juno Temples Seite aus.
Doch, wie sie ihn anguckt.
Sie guckt ihn an, Fotos normal.
Ich muss auch sagen, dass Lee hat ja quasi so viele Freundschaftspunkte bei ihr gesammelt, das ist eigentlich richtig unreasonable, dass sie dann sagt, oh Gott, nee, du kannst diese Freundschaftspunkte jetzt nicht gegen Sex eintauschen.
Oh nein.
Leon. Ich denke ja die ganze Zeit schon, es ist schon ein bisschen gefährlich, wo wir gerade drüber reden, und dann kommt Leon.
Also das ist ja diese Incel-Mentalität, ja, die da irgendwie gezeigt wird, dass er...
Haben wir das schon erklärt? Incels?
Incels wurde schon fünfmal im Podcast drüber geredet.
Was ich aber tatsächlich in diesem Film auch gut dargestellt finde, diese Denkweise, also diese Art von ja, Gedanken, Weltbild, die hinter solchen Missbrauchsfällen steht, die Lee hier verkörpert, die finde ich recht authentisch dargestellt. Auch in der Szene, wo dann, also können wir ja zuspringen, es kommt dann später, wenn Daniel Lee konfrontiert, kommt es dazu, dass Daniel dann doch, als er ihn berührt, diesen Moment sieht, wo Lee Maren ermordet hat. Und da sieht man halt das Gespräch, was Maren und Lee davor hatten, dass er sich versucht, ihr aufzudrängen. Sie sagt, nee, du warst immer nur mein Freund. Und er sagt, ja, aber du hast doch mich mal angeguckt und quasi, also spielt auf all diese Sachen an, die wir gerade hatten, und sie sagt, ja, aber weil du mein Freund bist, nicht, ne? Ich glaube, da sagt sie sogar, du bist wie ein Bruder für mich. Und er will das nicht.
Nee, ich glaube, dann hätte ich laut gelacht.
Ich meine, sie sagt das. Ich glaube nicht. Und dann versucht er sie zu vergewaltigen. Und
nachdem er sie die ganze Zeit mit der Taschenlampe blendet.
Ja, und schlägt ihr dann mit einem Stein den Schädel ein, und sie stirbt doch recht grausam, weil sie dann noch so zuckt, was ich recht heftig fand.
Ja. Das ist auch keine angenehme Szene zu gucken. Ja. Das ist
wirklich nicht
angenehm. Also ist ja offensichtlich mit Absicht so, aber es ist sehr, sehr, sehr unangenehm.
Ich habe mich auch gefragt, was ein bisschen Exploitation-mäßig, ja, ein bisschen zu viel. Wobei ich halt, das ist die zweite Szene, wo Juno Temple halt die Chance hat zu Schauspielern bei der sehr dünnen Rolle. Ich finde sie in beiden richtig gut. Tatsächlich. Ich finde sie nach Daniel, fällt auf einer Stufe mit Heather Graham mit die beste Schauspielerin in dem Film. Und ein bisschen schade, dass sie so wenig zu tun hat. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass diese Backstory mit es gibt wen anderen und diese romantische Fantasie ist nur eine romantische Fantasie, wenn das echt gewesen wäre. wenn das nicht nur Quatsch gewesen wäre.
Aber ich finde dieses Ding, irgendwie ein Junge ist mit einem Mädchen befreundet und Mädchen hat Freund, hat einen Freund und das Mädchen sagt zu dem erstgenannten Jungen, du, ich habe darüber nachgedacht, mit dem Schluss zu machen und so und was meinst du dazu und so und so und ja, noch irgendwie um Hilfe bittet und sich am Ende ganz arg dafür bedankt und so weiter. Ich meine, das ist schon so ein zwar seltener, aber schon vorkommender Trope irgendwie, der ein Ding ist, dass dann der Junge halt einfach denkt, ja, okay, vielleicht macht sie ja mit dem Schluss für mich. Also ich würde das wirklich nicht von der Hand
vielleicht weisen. Vielleicht habe ich genug Punkte gesammelt. vielleicht ist mein Konto endlich voll.
Nein, ich meine es gar nicht.
Vielleicht reicht es aber auch nur.
Ich meine es gar nicht in Richtung. Ich meine es gar nicht in Richtung Sex. Ich meine es auch nur in Richtung Beziehungen.
Ja, aber das ist ja quasi das, was Lee denkt. Also Lee ist ja wirklich ein Arschloch.
Ja, genau, das meine ich ja. Also darauf. Also das meine ich ja ganz genau. Ich meine, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass er da halt vielleicht auch nur in Ansätzen, aber Gründe haben kann dafür, dass er das denkt. So, das wollte ich schon mal festhalten.
Ja, genau. Nee, das meinte ich ja auch eben. Also, das aus seiner Sicht kann man das da rein interpretieren. Aber also ich finde auch ihre Sicht, die sie dann halt in der Vergewaltigungs- und Mordszene präsentiert, finde ich glaubhaft von dem, was man gesehen hat. Es ist jetzt nicht so, dass sie quasi so eine Annette Louisanne ist und quasi, ich will doch nur spielen, erstmal dreimal mit ihm schläft und dann sagt, wie? Wir wollen doch nicht zusammenkommen.
So. Ja, genau. Ich tue so dies und das, spiele an dir rum und schon willst du was. Das ist schon krass, wer schreibt sowas?
Sie hat das Lied geschrieben.
Ich denke mal, sie wird sich allein geschrieben haben.
Um ein bisschen von den Schauspielern auszugehen. Ich finde ja Juno Temple richtig gut. Ich finde Max Minghella als Lee und Joe Anderson als Daniels Brother blass bis schwach.
Ja.
Ich finde bei Lee eine Szene ganz am Ende richtig gut.
Wo er lacht.
Ja.
Aber ich finde, die kriegen einfach wenig zu tun. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass die schauspielerische Leistung blass ist. Das würde ich jetzt denen nicht ankreiden. Ich glaube, die Rollen sind einfach ein bisschen dünn geschrieben.
Also bei Terry, dem Bruder, der hat ja quasi im Plot nun jetzt noch die Funktion, dass quasi Dan von ihm erfährt, dass er Maren nach diesem katastrophalen Date weggefahren hat. Ansonsten ist sein Charakter, er hat schon ein bisschen mehr, ich finde ihn nur nicht so ganz interessant. Er ist der drogensüchtige Musiker und dann bereut er aber, dass er quasi nicht zur Polizei gegangen ist mit dem, was er über Marons Tod wusste und will dann am Ende Dan helfen. Das ist
ja, ich meine, das Ding ist ja auch
so ein bisschen von einem Charakter-Arc.
Das Ding ist ja auch, dass gerade Terry und Lee beide ja die Aufgabe haben, dass du ihnen zutrauen können musst. Ja, also bei Terry, dass du ihm zutrauen können musst, so einen Mord begangen zu haben. Das heißt, sein Charakter muss irgendwie schwammig bleiben. Und Lee muss ja eigentlich hauptsächlich ganz lange noch dieses archetypische Good Guy-Ding an sich haben. Das heißt, recht eindimensional sein. Also ich glaube, bei beiden Rollen kann man ganz gut dafür argumentieren, dass ihre Aufgabe wichtiger ist als ihre Mehrdimensionalität.
Mhm. Und ja, Terry ist auch der Red Herring, ne? Ein bisschen.
Ist der einzig andere Verdächtige.
Ja, wobei ich finde, dadurch, dass Dans Vater ganz am Anfang diesen Satz droppt, den Leon gesagt hat, she was the only thing I liked about you. Und dann nachdem Dan die Hörner wachsen auch sagt, I loved her too. Ich finde, da kommt man so ein bisschen zu diesem Eindruck, oha, okay, also irgendwie so die ganze Stadt, das ganze Dorf hat eventuell auch auf sie gestanden. Also da gab es eventuell viele Neider, die mit ihrem Mord was zu tun haben könnten. Also für mich war auch echt nicht auszuschließen, dass auch einfach irgendein Charakter für den Mord verantwortlich war, den wir nicht kennengelernt haben, ganz lange.
Ja, das wäre ein spannender Plot gewesen.
Ziemlich katastrophal gewesen, wenn du den Mörder nicht mal kennst.
Nö, also ich finde, das kann durchaus funktionieren. Zum Beispiel bei 7 geht das ja auch.
Ja, aber 7 ist, ja, da arbeitet man, ja, gut, ja. Aber bei so einer Beziehungstat, ich weiß es nicht. Wenn es jetzt irgendein anderer Verehrer gewesen wäre, den man gar nicht kennengelernt hat, das fände ich schon schwach. Es ist ja jetzt kein Serienkiller, kein mystischer Serienkiller wie in 7, an dem man sich langsam ranarbeitet mit
Mit ja, richtig. Erinnerung. Ich meine ja auch nur, es muss ja keiner sein, der in der ersten halben Stunde kennengelernt wird oder so, ne? Das kann ja,
ja auch im Laufe des Films passieren. Aber man geht ja schon davon aus, dass es ein Charakter ist, den man schon kennt, weil man das bei dieser Art Film erwartet.
Ja, aber cool wäre doch gewesen, wenn man quasi das gesamte Dorf verdächtigen müsste.
Ja, so. Es hätte einfach mehr Verdächtige gebraucht.
Ja. Also, ja. Übrigens, gut. In einem...
Darum ging es ja nicht so richtig.
Ja, das stimmt. Ja. In einem der Podcasts, die ich gehört habe, hat einer einen ganz interessanten Vergleich aufgestellt, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar wurde da gesagt, der Film Horns, fand er, der Podcaster, ist so ein bisschen wie der Film Brick, nur mit Hörnern. Genau, wer den nicht kennt, es kam letztes Jahr dieses Jahr ein recht großartiger Film heraus, Knives Out, der doch stark die Runde gemacht hat, wirklich toller Film, von Rian Johnson, und das Regiedebüt von Rian Johnson war ein Film namens Brick aus dem Jahr 2012 oder so. Henny, weißt du das noch?
2005
ist das. Noch länger her, okay, mit Joseph Gordon-Levitt.
Dazu gibt es ein sehr gutes Red Letter Media Video, glaube ich. Ich glaube, mir fällt es wieder ein. Dazu gibt es, glaube ich, ein Red Letter Media Video, und die loben den Film sehr in den Himmel.
Ja, der ist sehr, sehr gut. Es ist so ein bisschen diese, halt, ne, das meine ich mit Whodunit. Das ist so ein bisschen, ne, Dan ist der Hardboiled Detective, aber mit Hörnern. Es ist auch die Ex-Freundin. Ja, doch. Gewisse Genre-Parallelen sind da.
Genau, auch genau so hardboiled, richtig, ja, genau. Doch, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen interessant, wenn ihr, liebe Zuhörer, den Film nicht kennt, Rick, aber darf ich euch eine Frage stellen?
Ja.
Ich denke mal, ihr werdet sofort, ich nehme das einfach mal vorweg, sagen, warum ist dir das nicht aufgefallen, Alko? Es ist doch total offensichtlich. Habt ihr sofort beim ersten Satz im Film, ist euch da auch sofort aufgefallen, dass sich die Frage auf die Hörner bezieht? Der erste Satz des Films?
Welche Frage? Was?
Der erste Satz. Are you horny?
Ja.
Oh mein Gott.
ich fand, am Anfang hat der Film...
So, und wenn das der Fall ist, habt ihr da eine Theorie zu, was diese Anspielung soll? Weil sie, also Maren, also wir haben ganz am Anfang, erster Shot, ja, diesen Flashback auf die beiden, die sitzen, liegen glücklich, wobei ist es ein Flashback, können wir auch gleich drüber diskutieren, die liegen zusammen vor diesem Baumhaus, und sie fragt, are you horny? Und er sagt, I'm getting warmer, und dann lachen beide. Und ich habe mich gefragt, was hat das zu bedeuten?
Ich kann jetzt das Easter Egg auch droppen, weil ich habe die Vermutung, die wird nicht stimmen, aber ich habe die Vermutung, und das ist jetzt wirklich ein Hot Take, dass Maren irgendwie verursacht hat, dass Dan diese Hörner bekommt. Weil Dan kriegt ja nachher den Schlüssel für das geheime Fach im Baumhaus. Und wenn er das aufmacht, ist da diese Lunchbox drin. Er macht die auf, da ist der Brief von Maren drin. Aber was da noch drin ist, ist eine Tarotkarte. Nämlich die 15, und das ist der Teufel.
Hm. Ja, ich meine, es kann sein. Es wird ja immer nur impliziert, dass es irgendwie einen übernatürlichen Grund gibt, dass es entweder ein Fluch von Gott ist, aber kann natürlich auch Maren sein. Zu Eikos Frage.
Habt ihr das bemerkt?
Nein.
Das ist eine Tarotkarte.
Hab ich nicht, nein. Ich denke, du solltest dann deinen eigenen Tarotkarten-Podcast starten. Nein, das ist eine echt interessante Beobachtung auf jeden Fall.
Nächstes. Ja. Am Ende wird ja auch quasi diese erste Szene wiederholt, und das repräsentiert ja so ein bisschen den Himmel. Vielleicht hatte Maren was damit zu tun. Also finde ich jetzt nicht die abwegigste Fantheorie zu diesem Film.
Wahrscheinlich auch die einzige Fantheorie zu dem Film.
Ja.
Außer das mit dem Holz.
Man kann ja auch nicht so viel terrorisieren zu diesem Film.
Hast du gerade ernsthaft terrorisieren gesagt?
Ja, terrorisieren.
Okay. Nee, ich wollte
also fragen. Eiko, um auf deine Frage zurückzukommen. Das mit dem Are you getting warmer? Do you feel horny? Das ist einfach nur holpriges Foreshadowing, weil die am Anfang viel biblische Elemente und Teufelsanspielungen reinbringen. In diesem Anfangsdialog, aber vor allem auch in dem Voice-Over. I'm getting warmer, weil es halt um Teufel und Hölle geht. Das ist,
nein,
glaube ich, der einzige Hintergrund.
Also das reicht, es reicht mir nicht. Es geht,
ja, das ist alles, warmer, was dahinter steckt.
Warmer, Hölle. Ja, aber sind die jetzt in der Hölle, oder
was? Du meinst, was die zweite Ebene,
ja,
davon,
genau,
ist, oder wie? Also, weil es ja, naja.
Muss ja irgendeinen Grund haben. Das ist der zweite Satz im Film, der auf den ersten antwortet. Ja. Muss doch irgendeinen Grund haben.
Weil das ist ein bisschen so,
also bist du vertraut mit der Bibel?
Mit was?
Wobei, es steht tatsächlich nicht in der Bibel. Bist du vertraut mit der Hölle?
Ja.
Die Hölle ist warm.
Ja, gut, und weil er am Ende ja quasi selber glüht als Teufel.
Ja, ja.
Aber
ich glaube, da geht's einfach nur darum, dass die bimsen wollen.
Ja, das ist die Sache. Und da am Anfang hast du so ein bisschen so dieses Pärchen haben doch untereinander manchmal so einen komischen Code oder sowas. Also, dass sie so auf eine gewisse Art und Weise miteinander reden irgendwie. Und ich glaube, das wird uns da so ein bisschen suggeriert, dass da mehr ist, als wir so sehen. Also, die haben so einen üblichen, so ein Ding miteinander, dass sie dann fragt, bist du horny? Und er sagt, I'm getting warmer. Und so von wegen, dann kann es gleich losgehen, ich bin heiß.
Ja, aber man sagt doch eigentlich, nicht, um deutlich zu machen, dass man irgendwie auf dem Weg ist, horny zu werden, sagt man doch normalerweise nicht, I'm getting warmer.
Ja doch, wenn man in einem Film über den Teufel ist.
Wollen wir den Podcast machen? Ich bin schon richtig heiß.
Ja, du warst heiß, aber nicht warm.
Ja, wärmer, noch wärmer, heiß.
Warum ich zu meiner Theorie stehe, ist der Rest des Voice-Overs, was ja auch quasi direkt davor kommt. Da sagt Dan, und ich lese einmal vor, weil ich es komplett mitgeschrieben habe. Everyone in town always took me for an outsider. I didn't care. The only thing that mattered was her. She was my Garden of Eden. And God knows how beautiful it was until that night. No one is born evil. The devil himself was a fallen angel. But sometimes when you go through hell, the only way out is to walk deeper into the fire. Und das zieht sich durch den ganzen Film und meistens passt es überhaupt nicht zur Szene.
Ich und, muss auch sagen, ich glaube, ich höre nie auf Voice-Overs. Ich höre mir Voice-Overs, glaube ich, nie an.
Ja, in diesem Film ist das von Vorteil. Das war wirklich eins der seltsamsten, sinnlosesten Voice-Over, die ich seit längerem gehört habe. Soll ich euch mal was vorlesen und ihr ratet, an welcher Stelle im Film das kommt?
Ja,
sometimes God works in mysterious ways. The horns had revealed so much already. Now I can use them to find her killer and set things right.
Das ist doch aus Forrest Gump.
Ja, das weiß ich noch. Es gab zwei Stellen, wo er die als Blessing bezeichnet. Die erste Stelle war, glaube ich, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt, ne? Oder so?
Ja, irgendwann relativ spät im Film, also bevor er Terry quasi.
Ja.
Also es ist seltsam, weil es halt schon ist, nachdem er angefangen hat zu ermitteln und du quasi nichts Neues erfährst. Es kommt so plötzlich in der Mitte. Das letzte Voice-Over ist, the horns weren't a curse, but a blessing. They had guided me this far. And when I put on her cross, I could feel her protecting me again.
Das ist, wo er dann Teufel ist.
Danke, Daniel. Ne? Ja, genau, wo er aufhört, der Teufel zu sein.
Ja, also das ist halt wirklich, also auch sein Name, ne? Iggy, Ignatius. Heißt ja der Feurige.
Ja.
Also,
es zieht sich halt ganz durch und es ist nicht immer ganz passend. Also die Hälfte davon ist ganz okay. Und
also was ich gerne mag, sind diese Sachen wie mit dem Laster und den Baumstämmen und dass du das immer im Fernsehen siehst und so und dass er Iggy heißt und so, sowas mag ich gerne. Aber diese Voice-Overs, da kann man sich auch wieder vorstellen, dass man das im Publikum gezeigt hat. Die haben es nicht kapiert. Also haben sie gesagt, okay, Dan Radcliffe, komm nochmal wieder. Du musst dann nochmal was einsprechen.
Ja, genau, so hört sich's an.
Genau, es ist nämlich überflüssig.
Es ist auch einmal ist es sogar erklärend in der Szene, nachdem er Terry quasi bestraft und versucht, ihn von seiner Sucht zu heilen, indem er ihn zwingt, sämtliche Drogen zu nehmen, die er hat. Aber damit du weißt, dass Daniel ein Guter ist, sagt er danach, punishing Terry was the hardest thing I've ever done, but forcing him to face his demons was the only way I could help.
Das ist halt geil, ne? Ich dachte auch, er töte ihn, ey. Ich finde zu diesen Voice-Overs, da gibt's halt diesen Spruch, show, don't tell. Und ich finde, das passt hier einfach richtig gut hin. Das hätten sie zeigen können. Das hätte Dan Radcliffe auch einfach spielen können, wenn sie das irgendwie anders gemacht hätten. Das hätten sie nicht so.
Du könntest sie komplett weglassen.
Und er fandet ja auch, dass er gerade in diesem allerersten Voice-Over, mit dem der Film losgeht, irgendwie so ein bisschen einen komischen Akzent hat.
Oh. Ja, er macht ja einen amerikanischen Akzent.
Ja, und ich finde, das ist beim ersten Voice-Over irgendwie, ja, äußerst holprig.
Ach, das würde dafür sprechen, dass es im Nachhinein aufgenommen wurde.
Ich finde, er spricht richtig komisch in der Szene, wo er Terry sagt, dass er die Drogen nehmen soll.
Ja, ich hab da eine Vermutung.
Irgendwie spricht er da ganz anders.
Ich habe da eine Vermutung, und zwar, es gibt ja diese Behind-the-Scenes-Geschichte, dass die halt in der kalten Jahreszeit in Kanada gedreht haben. Und
dass er sich erkältet hat.
Was hat er getrunken? Wisst ihr das noch?
Er hat Kühlflü... Also, Antifrostschutzmittel oder sowas.
Ja, genau. Also da irgendwo am...
nicht Antifrost. Und zwar leben die Schauspieler ja in Wohnwagen. Und oben in Kanada ist es so kalt, dass wenn nachts, wenn man normales Wasser benutzen würde in einem Wohnwagen, würde es halt einfrieren. Und du könntest dir nicht mehr die Hände waschen, könntest nicht mehr duschen. Und deswegen wird in das Wasser ein Frostschutzmittel gemischt. Und Dan Radcliffe hatte da noch keine Erfahrung und hat einfach immer Leitungswasser aus seinem Wohnwagen getrunken. Und er wurde dann krank und konnte sich das gar nicht erklären und so. Und das war dann 3 Tage richtig krank. Und als er wieder gesund wurde, war er in einem anderen Trailer und wollte sich gerade wieder ein Glas Wasser gönnen. Und jemand meinte, nein, trink das nicht, auf gar keinen Fall. Und er meinte, das könnte vielleicht auch der Grund für meine Krankheit gewesen sein.
Das ist schon ein bisschen... Ja, was brauchen wir noch bei dem Film? Wir haben über Terry gesprochen, der Ecstasy und Gras dann frisst und von CGI-Pflanzen vergraben wird. Sollen wir über Lee sprechen? Über Max Minghella und quasi was wirklich passiert ist? Wir haben es ja schon eigentlich grob umrissen. Max Minghella, finde ich, in der ersten Hälfte als guter Freund funktioniert er. Als Schurke ist er mir nicht bedrohlich genug. Vor allem dafür, wie herausfordernd er für jemanden mit Superkräften in diesem Film ist, obwohl er eigentlich nur ein kleiner Pimpf ist, der eine wehrlose Frau getötet hat.
Ein Pimpf.
Kleiner Typ, er ist ja auch so schmächtig.
Jüngster Angehöriger der Jugendbewegung.
Stimmt das denn?
Im Gegensatz, ja, doch. Max Minghella. Ich finde 2 Sachen bei ihm total komisch in seiner Schurken-Performance. Also ich finde einerseits, es ist eine komische Szene, weil auf einmal die Regeln des Films erweitert werden, ganz plötzlich, dass er gegen Daniel kämpfen kann. Daniel nimmt ihm die Kette ab, die von Marin, die er nach dem Mord an sich genommen hatte und getragen hatte, und dann wirkt Daniels Effekt auch auf ihn. Und dann kommt dieser ganze Flashback mit der Vergewaltigung und dem Mord. Dann kann er auf einmal Daniel angreifen und versuchen zu töten und es ist komisch und erinnert sich aber trotzdem danach nicht daran, weil sich alle nie daran erinnern, wenn sie die Hörner gesehen haben. Das ist komisch und Max Minghella ist nicht besonders bedrohlich und er hat in der ersten, also es gibt 2 Konfrontationen. Einmal bei dem Steg aus dem Mutproben-Flashback, wo diese ganzen Bäume im Wasser sind. Und während dieser Vergewaltigungs-Flashback kommt, brüllt Max Minghella die Line "I fucked your tight little pussy". Und das ist richtig komisch. Also das ist an der Stelle auch eine ziemlich furchtbare Line. Aber da musste ich lachen, weil das... Was? Hä? Hat er das wirklich geschrieben? Hat er das gerade wirklich so gesagt?
Oh Gott.
Weil
ich glaube, das liegt auch sehr viel daran, dass wenn die Leute so von den Hörnern beeinflusst werden, dass sie einfach richtig vulgär werden. Und dass die keine Einschränkungen mehr haben von...
Ja, ja. Es soll einen so schocken, aber ich finde, dafür müsste es noch irgendwie entweder ekliger sein oder...
Das ich meine, das ist richtig eklig. Vielleicht,
ist schon
ja, vielleicht hast du ihn quasi zu wenig unter dem Einfluss der Hörner gesehen, Henny. Vielleicht,
ja,
weil er so normal wirkte, dass man das ein bisschen vergessen kann, dass er gerade unter dem Einfluss steht.
Mein Problem ist, wie es geschauspielert ist. Ich finde das komisch. Und ich finde auch, der zweite Moment war dann halt nachdem er Dan quasi einmal fast killt, kommt dann der zweite hinausgezögerte Klimax, wo Dan, sein Bruder und der Sheriff ihn nochmal stellen. Und dabei, der auch ein Jugendfreund ist, ne, auch wenn man das in diesem Film gern vergessen kann. Und dabei schießt er dem Sheriff mit einer Schrotflinte den ganzen Kopf weg. Und dann kommt dieses komische Lachen, wo er so.
Das ist eine der besten Szenen im ganzen Film.
Ich fand das richtig komisch.
Also ich glaube, es soll nicht witzig komisch sein, aber ich glaube, das soll einfach.
Irre.
Also einfach zeigen, was für ein Edgelord der ist, so wie. Es passiert sowas richtig Abgefucktes und Dan ist wirklich so, holy shit, was ist gerade passiert? Und er fängt einfach an zu lachen, so, weil.
Und ich finde diesen Wandel von dem Freundlichen zu diesem Typen, den verkauft er mir nicht wirklich. Also er wirkt für mich wirklich nur wie ein Edgelord und nicht wie ein wirklich bedrohlicher Typ.
Was?
Ein Edgelord. Ein Joker.
Ein Joker, Baby.
Richtig. Ein Edgelord.
Ja, jemand, der.
Ich kenne nur Ed Sheeran.
Ist und,
ich fand die Szene.
Okay, vielen Dank für die Einladung.
Also ich mochte das Ende ja überhaupt nicht, aber ich fand, das war irgendwie ein Moment, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie auch ein Charakter. Und vorher war er halt wirklich so blass. Das hätte ich gerne mehr gesehen im ganzen Film irgendwie.
Im Buch ist das wohl auch, also gibt's auch ganze Passagen aus seiner Perspektive und er hat Wahnvorstellungen und hält sich für Gott. Und ist wohl ein ganz, ganz anderer Charakter. Also Buchfans sind recht enttäuscht von der Umsetzung, habe ich gelesen. Ja, also nein, nicht, dass man sich da immer dran halten muss, aber ich weiß es nicht. Also der Schurke ist für mich das zweite Große, was im Film nicht funktioniert. Und zum Teil liegt es an Max Minghella und zum Teil daran, dass halt einfach wirklich nur ein so ein Typ in der Provinz ist. Und ich verstehe nicht, wie Dan ihn nicht einfach sofort erledigt. Ja, ich meine, hat es für euch tatsächlich für euch alle funktioniert? Bin ich der Komische gerade, oder?
Also die Szene, wo er lacht, hat für mich sehr gut funktioniert. Ich fand, das war, obwohl, ich fand den letzten Showdown generell merkwürdig, weil da gibt's ja die Szene, wo Dan sich die Kette abnimmt und dann seine Teufelskräfte, seine Teufelsfrucht da embraced und
genau, weil er davor weil er davor sich die Kette angelegt hat und normal wurde und dann, nachdem der Sheriff stirbt, denkt er, okay, ich muss wieder Teufel werden.
Ja, dann nimmt er sich die Kette ab und ihm wachsen erst Engelsflügel und dann fliegt er so hoch, aber dann wie beim Teufel verbrennen ihm die Flügel und er landet auf dem Boden, auf der Erde und er verwandelt sich und die Szene war. Also ich weiß, was die zeigen wollte. Das war schon ein bisschen
eine Anspielung an den Fall des Luzifers.
Ja, ich weiß. Aber das ist auch irgendwie, das war irgendwie weirdes Pacing so.
Ja.
Es ist auch total komisch, weil die CGI, also es ist das erste Mal im Film, dass wirklich krass CGI eingesetzt wird. Weil Dan ist dann quasi für den Rest des Showdowns ein CGI-Teufel, wie irgendwie Suicide Squad oder so.
Tatsächlich ist das ein echt, ich wollte das nachgucken, weil ich mir nämlich auch nicht sicher war. Die haben dem echt das geschminkt, ne?
Aber da liegt doch CGI drüber, oder?
Ja, die haben den halt so ein bisschen glänzen lassen.
Ich glaube,
die haben den wirklich so geschminkt.
Es sieht total aus wie der Dämon in Suicide Squad, finde ich.
Ja, es sieht halt irgendwie komisch aus.
Ja.
Aber das sind echte Effekte und ich finde, was daran auch total besonders ist, Daniel Radcliffe trägt hier Kontaktlinsen, ne? Muss man ja auch mal sagen. Wir haben ja in dem ersten, zum ersten Harry Potter haben wir ja gesagt, dass er die falsche Augenfarbe hat und die haben beim Casting gesagt, naja, kein Problem, dann trägt er halt Kontaktlinsen, die er dann aber nicht vertragen hat. Und deswegen hat Harry Potter die falsche Augenfarbe. Und hier trägt er Kontaktlinsen. Ich weiß nicht, ob das der erste Film seitdem wieder ist.
Und es ist halt total komisch, weil dann denkst du, okay, er ist jetzt ein Teufel, er ist jetzt voll über.
Ja.
Ist voll imber. Und dann macht Lee ihn trotzdem weiter fertig und spießt ihn auf und schießt ihn ab.
Oh, das ist echt. Das nimmt irgendwie die ganze, die, also da hat mich das auch irgendwie richtig gelangweilt. Also
ja.
Nimmt die ganze Fahrt raus aus der ganzen Szene.
Es ist voll komisch. Und dann killt er Lee aber doch auf eine grausame Art mit mehreren Schlangen. Moment, wie?
Und man fragt sich, warum hätte das nicht irgendwie gleich kommen können? Das wäre doch auch cool gewesen, wenn er sich in einen Teufel verwandelt, voll abgeht, richtig durchdreht, aber dann quasi doch noch sterben muss, weil er verbrennt oder verglüht oder sowas.
Irgendwas, aber er wird halt viermal aufgespießt
oder Corona-Fieber kriegt oder sowas.
Vielleicht, also ich finde, ab dem zweiten Mal mit der Spitzgabel, mit der ihn Lee aufspießt, hätte er merken sollen, okay, vielleicht soll ich nicht direkt in die Spitzgabel laufen.
Aber ich finde, es hätte auch nicht ganz zum Charakter gepasst, wenn Daniel ihn einfach unverzüglich getötet hätte.
Ja, nein, er gibt ihm ja vorher die Chance, das zu gestehen, und Lee ist dann aber auf einmal der Mega-Psychopath, der den Bruder verletzt und den Sheriff erschießt und selbst den Teufel besiegt. Ja, und dann jagt Daniel ihm 100 Schlangen in diese Wunde und eine fette Schlange, die dann durch ihn durchgeht, und dann geht noch eine Schlange in seinen Mund und
das war echt überzogen.
Ja, also
das war so dieses Prinzip, wenn jemand so richtig schlimm stirbt, dann muss es auch ein richtig schlimmer Typ sein.
Ja.
Genau wie bei
Jurassic Park. Für
World. Sorry, Henny.
Ja. Alexandre Aja ist ja bekannt für krasse Gewalt in seinen Horrorfilmen, und hier ist es aber die einzige Szene, die so ist, und es ist komisch. Es ist, ja, wirkt wie aus einem anderen Film, bei einem Film, der sowieso schon alle paar Minuten wie ein anderer Film wirkt. Ja.
Also es gab eine Todesszene, die fand ich ein bisschen schlimmer.
Welche?
Da wo, wie heißt sie nochmal?
Die
Protagonistin.
Heather Graham.
Die Freundin von Dan.
Ach so.
Nein, die Freundin von Maren. Dan. Ja, Maren. Fand ich ein bisschen schlimmer. Weil das, weiß nicht, ich glaube, echte Gewalt ist da, beeinflusst mich da irgendwie ein bisschen mehr als so cartoony, so. Ja, der schießt ihm jetzt durch den Bauch und dann krabbelt da eine Schlange durch und dann krabbelt die Schlange ihm noch in den Mund. Anstatt irgendjemand kriegt einen Stein auf den Kopf gehauen und hat dann irgendwie richtig lange Zuckung.
Dieses hilflose Zucken ist das Schlimme in der Szene, ne?
Ja.
Ich glaube, ich bin jetzt bei euch, weil ich mir gerade die Szene nochmal angeschaut habe, in der Marin fragt, are you horny? Und er antwortet, I'm getting warmer. Ich glaube, die wollten einfach nur diesen Satz drin haben, von wegen, are you horny?
Ihr, sie sagt, I'm horny, weil ihm später Hörner wachsen. Hat sie darüber vielleicht schon mal nachgedacht?
Ja!
Scheiße.
Ja, das war doch eine Idee, oder nicht?
Das war ein Joke.
Wisst ihr eigentlich, wie das auf Deutsch
ist? Das ist quasi ein Wortspiel.
Ich hab's mir nicht auf Deutsch angeguckt.
Interessant.
Hast du es gerade? Kannst du es dir gerade auf Deutsch angucken? Das finde ich witzig.
Das sind die Achtungsstände.
Bist du spitz?
Ah, okay. Bro.
Mir wird wärmer.
Sehr gesagt, ja.
Gut, Ob das echt passiert ist? Also die Baum-Flashbacks sind ja so ein bisschen, die spielen ja noch in so einem idealisierteren Flashback-Land. Also man könnte sicher irgendwie begründen, dass das vielleicht doch nur eine Fantasie oder doch schon das Ende ist, wo er tot ist.
Ja.
Wo beide tot sind.
Ich habe noch gerade so gedacht, dieses Baumhaus, ne, wo er immer sagt, wenn er alleine sein möchte. Aber alle wissen's. Der Bruder beobachtet die heimlich, Lee ist ab und zu da und wahrscheinlich gucken die alle zu, wenn die Sex haben.
Das Baumhaus ist tatsächlich im Buch ein mystischer Ort, der nur zeitweise auftaucht. Und also das Buch hat viel mehr geheimnisvolle, übernatürliche Sachen als der Film. Vielleicht liegt es auch daran.
Ja.
Haben wir sonst noch was?
Ich wollte euch fragen, was ihr von dem Menschenbild haltet, was der Film vermittelt.
Bisschen sexistisch.
Sehr gut, noch mehr Philosophiefragen.
Ich finde, die Frauenrollen werden so ein bisschen sehr stark gedemütigt. Also der Film hat nicht die besten Frauenrollen.
Stimmt, und die werden heftig bestraft, ne?
Die werden entweder heftig bestraft, wie die Kellnerin, die von Schlangen attackiert wird, weil sie gelogen hat. Oder halt, es sind so Sachen wie Glenna, die dann irgendwie als Geheimnis immer sagt, I wanna go to the toilet now and suck your cock. Ja. Und das ist immer irgendwie so was Sexuelles, Erniedrigendes. Das mochte ich nicht so.
Man muss auch irgendwie sagen, die Stelle mit dem, wer ist nochmal der Kopf?
Meatbag.
Eric?
Eric, ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Eric
heißt der. Ist ja. Der ist auf jeden Fall früher bei den Flashbacks, sagt er immer super homophobe Beleidigung. Und dann ist das später so, aber er ist eigentlich schwul. Und dann wird das irgendwie so als Witz abgestempelt.
Oh, Leon, dir fallen das, so gute Sachen auf.
Eine super,
deswegen haben wir dich dabei heute.
Super merkwürdige Szene ist. So, das ist so ein bisschen weird.
Wie, was wird als Witz abgestempelt?
Dass die beiden Cops schwul sind.
Ach so. Meinst du das einfach, weil es wird so dargestellt, zwei Männer, die sich küssen, oh Gott.
Ich glaube, es kann so ein bisschen komisch wirken, weil halt direkt bevor die das gestehen, der eine Cop sagt, dass Eric Daniel Radcliffe tothauen soll, und dann hat er abends was, um sich einen runterzuholen und sich beide dabei nackt vorstellt, dass dann diese Gewalt irgendwie noch reinkommt.
Ja, das ist ein bisschen unglücklich, dass die einzigen beiden Schwulen gleichzeitig halt Gewaltfetischisten sind. Aber es passt ein bisschen dazu, dass Eric das halt sein Leben lang unterdrückt hat und quasi darunter so ein bisschen gelitten hat vielleicht, ne? So ja. Könnte man schon irgendwie erklären. Dass es dann, wenn es rausbricht, nicht irgendwie trivialer ist, sondern eben in Verbindung mit diesen Machtfantasien.
Ja, aber ich glaube, dass, also was vielleicht finde ich, so die negative Konnotation dahinter ist, dass alle immer ganz furchtbar schlimme Sachen zugeben und sagen, ja, ich möchte mein Kind hier zurücklassen, ich möchte meine Mutter anzünden, ich möchte mit einem Mann Sex haben.
Ja, stimmt.
Wobei er tatsächlich dann auch explizit sagt, es ist keine Sin. You were raised to believe it's a sin, but it's just
ja, natural. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen.
Aber es ist halt immer noch so, ja, es ist immer noch komisch, weil die halt so als so komplette Nebencharaktere auch relegiert sind, und gibt ja auch nur einen Schwarzen im Film, und das ist der im Flashback die weiße Frau vögelt, die ihn dann mit einem
Noch den Reporter.
Ach stimmt, ja doch, stimmt. Ja, okay, zwei in kleinen Nebenrollen.
Also vielleicht ist das auch, vielleicht kommt mir das nur so vor, weil das quasi einfach die zwei Charaktere sind, die einzigen zwei schwulen Charaktere sind, aber die auch beide sehr negativ konnotiert sind. So.
Ja. Aber es geht halt auch nicht wirklich drauf ein. Ja. Das Menschenbild allgemein.
Ja, also weil ich finde, dass einfach alle Charaktere, denen Dan begegnet mit den Hörnern, alle solche schlimmen, Gewalt, Klammer zu, Fantasien haben und ganz, ganz schlimme Dinge anrichten wollen, das auch noch so genüsslich sagen. Ich finde, das zeichnet ein sehr, sehr düsteres Menschenbild, das so ein bisschen suggeriert, dass wir eigentlich nie das tun und sagen, was wir eigentlich wollen, sondern die Sachen, die wir eigentlich wollen, nur für uns behalten und nicht verwirklichen, weil es einfach zu schlimm wäre.
Können wir bitte nicht über Freud reden? Ich habe in meinem Leben schon zu viel über Freud geredet.
Freud ins Spiel gebracht.
Mein lukewarm Take ist ja, eigentlich ist es ein ganz nettes Dorf. Also wenn ich das jetzt so mit heutigem Amerika vergleiche, es ist keiner in dem Dorf, der ein Mega-Trump-Wähler ist. Es ist keiner, der gerade plant, die schwarze Kirche da in die Luft zu jagen.
Weil es wirklich nur zwei schwarze Charaktere gibt.
Genau, die fühlen sich noch sicher. Es ist keiner da, der irgendwie QAnon ist. Es ist keiner da, der auf Facebook Kinderpornografie offen verteidigt. Also ganz ehrlich, im Vergleich, so im Schnitt amerikanischer Kleinstädte ist das wahrscheinlich noch eine, die relativ gut dran ist. Also ich finde das gar nicht so negativ, das Menschenbild.
Okay, also ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer so eine letztendliche Einschätzung meinerseits.
Gibt es noch was wir vor der Einschätzung sagen müssen? Letzte Einschätzung von uns.
Ja, alles super. Tolle Schauspieler.
Gerne wieder.
Film okay, ohne Probleme.
Okay, dann fange ich doch mal an. Ich bin eventuell der, der es am positivsten sieht. Ich würde dem Film 7,5 von 10 Hörnern geben und finde es einfach schön, wie einfallsreich der Film ist. Ich finde die Prämisse großartig. Ich finde es unglaublich interessant, sich darüber Gedanken zu machen und wie sich die Geschichte ausspielt, mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ich kann die Kritik nachvollziehen, dass es für manche Zuschauer sehr, sehr offensichtlich sein kann, wer der Mörder jetzt letztendlich ist. Aber ich finde, der Film hat einen gewissen Stil, der ja doch recht eigenständig ist. Das mag ich sehr gerne. Und Danny Radcliffe ist meines Erachtens hier einfach unglaublich gut. Ich finde, es ist bisher seine beste Performance nach Harry Potter. Ja, der Film macht irgendwie so mehrere Genres durch, was aber, wie ich finde, dem Ganzen nicht so einen großen Abbruch tut, denn es gibt ja trotzdem immer noch einen groß genug sozusagen roten Faden, der das Ganze zusammenhält und die Performances halten das Ganze sowieso zusammen. Ja, es hat so ein bisschen was Hardboiliges, was ich sowieso mag. Ja, durch so eine Detailverliebtheit, wie mit den Trucks mit den Hölzern und natürlich auch Wendungen im Film, kriegt er auch so einen Rewatch-Value und ja, ich bin froh, diesen Film durch diesen Podcast entdeckt zu haben und ich hoffe für euch Zuhörerinnen, dass es euch genauso ging, wenn ihr ihn nicht schon kanntet. Ja.
Ja, der war wirklich unglaublich kreativ, der Film. Ich finde auch, dass, also ich habe so langsam das Gefühl, wir kommen auch zu den besseren Sachen so. Nach A Young Doctor's Notebook habe ich wirklich gedacht, scheiße, ohne viel Alkohol ist das echt nicht zu ertragen. Aber jetzt, also ich würde den auch noch mal, ich würde den auch empfehlen und würde den noch mal gucken wollen.
Mhm. Ja, ich bin ein bisschen negativer, aber ich finde, es ist ein Film, der hat so das gewisse Etwas. Ich würde den tatsächlich auch noch mal gucken, trotz aller Probleme, die der hat, weil die erste halbe Stunde so gut ist. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Film. Wenn man nicht viele Filme guckt, ist man vielleicht direkt total beeindruckt. Das ist das, was ich bei 500 Days of Summer meinte. Das ist so ein Film, der so ein bisschen von der Norm abweicht und ziemlich viele, ziemlich coole Sachen hat. Aber insgesamt tatsächlich nicht so.
Das war einer der längsten Bögen, den wir hier im Podcast hatten.
Sorry, Leon. Ich finde den okay. Also man kann ihn sich angucken, yeah. Kann ihn sich auch nochmal angucken. Aber Daniel Radcliffe ist. Das ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast, Eiko. Danny Radcliffe ist hier wirklich grandios drin. Also,
ja.
Ja. Absolut. Von daher für Daniel auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja. Dann würde ich sagen, fand den Film auch. Also, ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal gesehen und das letzte Mal war schon ein bisschen her. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, aber ich fand, der Film war ein bisschen sehr gezwungen, edgy und hat irgendwie sehr oft versucht, ja quasi so nicht, also schon sehr von diesem Schockhumor zu profitieren. Aber eigentlich fand ich den auch sehr sehenswert. Also das ist kein Film, wo ich mir danach denke, boah, ich habe jetzt meine Zeit verschwendet, sondern man geht so oder so aus dem Film raus und hat den entweder so sehr gemocht, dass man überzeugt ist, oder fand den so scheiße, dass man zumindest was hat, was man hassen kann. Und ich glaube, man sollte sich den Film einfach angucken, wenn man nicht irgendwie Probleme hat mit dieser Vergewaltigungsszene. Ja. So, weil die ist tatsächlich sehr, die wirkt sehr realistisch und sehr grausam.
Ja. Gut, dann, ich habe mal gerade in den Plan geguckt, was als nächstes kommt. Der nächste Film ist Die Dating Queen mit Amy Schumer, in dem Daniel einen kleinen Cameo-Auftritt hat. Und es ist ein bisschen irre, weil ich habe ja gesagt, das heute war ein Film, den Leute kennen. Das ist einer der großen Filme noch, den Leute geguckt haben, sogar im Kino. Zwei Filme mit Danny Radcliffe, die Leute gesehen haben, hintereinander, ich glaube es kaum. Ja, dann würde ich sagen, ist das nächste Mal schon nächstes Jahr, ne? Bis 2021?
Oh, tatsächlich?
Hoffen wir, dass es ein besseres Jahr wird.
Kann ich Ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ja.
Und an die Zuschauer, wir sehen uns dann in der Folge, in der es um BoJack Horseman geht.
Schon wieder eingeladen. Übrigens, ich bin enttäuscht von dir, dass du nicht deine Macht genutzt hast, uns alle Fragen zu stellen, die wir mit düsteren Geheimnissen beantworten müssen. Ich hatte so viele düstere Geheimnisse.
Nächstes Mal vielleicht.
Okay, dann würde ich sagen, macht es gut bis 2021. Frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr.
Genau, bleibt Corona. Gesund. Und alles
lasst
Gute.
Lasst euch nicht aufspießen.
Auch privat. Richtig, lasst euch kein Horn genau. wachsen.
Kann ich noch eine Frage stellen? Der erste Satz, der erste Satz im Film, da sagt sie, "Are you horny?" Und glaubt ihr, das bedeutet etwas?
Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.